go up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson a step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres 2017-2018 Season Previews. Wir werden euch heute Platz 10 jeweils im Westen und Osten vorstellen. Es wird also wieder richtig spannend. Die Entscheidung war mal wieder nicht leicht, aber dazu natürlich später mehr mit in der Leitung wie immer. Arne Thegen, wie geht's dir? Oh, und ich bin Dirk Funk, habe ich vergessen zu sagen. Moin.
Mittlerweile sollten die meisten auch deinen Namen parat haben, würde ich sagen. Ich will's nicht in epischer Breite machen, mir geht's miserabel. So, also mir geht's wirklich miserabel. Es läuft einfach gerade nicht. Es ist alles anstrengend. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Also vom Regen in die Traufe. Ich muss jetzt auch nebenbei essen, weil ich einfach Zeitdruck habe und tatsächlich noch nichts gegessen habe heute und das jetzt schnell mal einschieben muss. Es ist 14.10 Uhr. Wieder sehr wichtig, eine Zeitansage mit einzubauen. Von daher seht es mir nach, wenn ihr so ein bisschen Salatgeschmatze von mir hört. Denkt an Olli Schulz, der macht das auch andauernd. Aber ich habe trotzdem Bock. Also ich freue mich auf die Episode. Das ist ja für mich auch oft so ein bisschen ein Rausreißen aus dem manchmal tristen Alltag und ein Versuch, sich selbst wieder bessere Laune zu beschaffen. Von daher versuche ich das heute auch so zu regeln und will von dir wissen, wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, ähnlich miserabel. Also heute sind die Voraussetzungen richtig gut. Ich muss mit Schrecken feststellen, 14.11 Uhr, ich bin seit über 7 Stunden schon wach. Also das ist erstmal ein komplettes Unding. Das ist natürlich Punkt 1, warum ich jetzt gerade nicht so topfit bin. Ja, der Grund ist, Sarah ist gerade in ihrem Praxissemester, blickt also so ein bisschen in den Alltag in der Schule ein, wie es später denn sein könnte als Lehrer. Und leider, obwohl es ja an sich ein ganz stabiler Job ist, gehört es halt dazu, dass du früh aufstehst, was ja schon mal eine ziemliche Katastrophe ist. Also steht sie halt aktuell fast jeden Tag wirklich sehr, sehr früh auf. Und ich bin so gut beziehungsweise so schlecht darin weiterzuschlafen, dass ich halt meistens einfach mit aufstehe. Und heute hatte ich mir auch wirklich richtig viel vorgenommen, weil viele haben es mitbekommen vielleicht, oder na gut, so viele haben es auch nicht mitbekommen, dass tatsächlich ja der YouTube-Kanal jetzt ja wieder am Laufen ist und ich mir da viel, viel vorgenommen habe. Und bevor jetzt wieder die Leute kommen, ach, lass das doch lieber, steck die Arbeit lieber im Podcast rein. Das ist ja alles zusätzlich, Mann, lass mich in Ruhe. Nein. Nein, also ich habe da echt große Pläne und habe da eigentlich auch richtig Bock drauf, weil YouTube einfach eine richtig geile Plattform ist und das vor allen Dingen auch für uns nochmal eine Chance ist, wirklich komplett neue Leute zu erreichen, weil nur über Facebook, nur über den iTunes Podcast Store ist da dann irgendwann so ein bisschen diese Grenze erreicht, dass nochmal ein richtiger Sprung kommen kann. Wir entwickeln uns ja stetig weiter nach vorne, aber YouTube ist da nochmal so eine Chance. Also habe ich mich heute Morgen dahingesetzt, hatte so ein paar Ideen für Videos, wollte das schön umsetzen und es ging richtig in die Hose. Also wirklich Plan Nummer 1 habe ich einfach im Nachhinein festgestellt, war total langweilig und scheiße, habe ich gelassen. Und dann Plan 2 war tatsächlich, weil das hatten einige gefordert, und das ist eigentlich das einzig Positive momentan in meinem Leben, NBA 2K18 ist draußen.
Oh Gott. Nein, das ist das einzig Positive an meinem Leben, wie unfassbar trist sich das anhört.
Nein, das
sagt
ist
der frisch verheiratete Dirk Funk übrigens.
Ist natürlich leicht übertrieben, aber das war so ein bisschen Synergie des Ganzen war, dass ich dann vorhatte, weil das hatten auch einige mal gefordert, dass ich im Stile eines YouTube-Gaming, was auch immer YouTubers, tatsächlich ein 2K-Video machen wollte. Und dann habe ich hier, inzwischen heißt es ja nicht mehr My Park, sondern heißt es irgendwie Playgrounds. Und also man geht da halt auf den Park und spielt dann meistens 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 mit halt irgendwelchen Leuten aus dem Internet. Das kann man entweder organisiert machen mit Freunden oder mit halt einer sogenannten Squad oder man macht es mit Randoms. Und ich habe also mit Fremden gespielt, wie der Begriff ist erklärt, und das endete damit, dass wir voll verkackt hatten und danach mich ein Typ aus meinem Team durchbeleidigt hat. Der hat mir sich dann wirklich die Mühe gemacht, mir dann danach privat zu schreiben und hat gesagt, dass ich wirklich, irgendwie, ich wäre ein dreckiger Bastard und ich soll meinen Spieler löschen. Also habe ich das Video natürlich danach auch nicht mehr umgesetzt, weil es war auch wirklich nicht sehenswert und war einfach richtig gedauernd. Also ich bin wirklich, es war einfach ein trauriger Vormittag bisher für mich.
Oh Gott, das klingt ja wirklich maximal dramatisch. Ja, NBA 2K müssen wir vielleicht hinten raus dann auch nochmal kurz thematisieren. Ich bin da noch ein unbeschriebenes Blatt, also hab mir weder das Spiel gekauft noch irgendwas gesehen davon. Also kannst du nachher gern Ende des Podcasts vielleicht nochmal kurz berichten, wie da so der erste Eindruck ist. Woran ich da denken musste, weil ich tatsächlich es mir im Moment rausnehme, so, ich würde sagen, alle 3 Tage, eine Stunde ungefähr, versuche ich mir die Zeit frei zu schaufeln, wirklich zu gamen. Also ich bin zurück im Gaming-Bereich, weil ich ja wirklich nie der große Zocker war, bis auf ganz, ganz früher so die guten alten Netzwerkpartys. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe
und
nur...
Und Playray, Junge, jetzt tu mal nicht so.
Playray, ja, natürlich. Ich besitze keinen Gaming-Rechner, auch keinen Rechner mit Windows-Oberfläche. Insofern, die meisten vernünftigen Spiele laufen nicht auf einer iOS- oder Mac-Oberfläche, von daher immer so ein bisschen kritisch. Aber ich habe es geschafft nach, boah, ich weiß nicht, ich würde sagen 8 Stunden verteilt über die letzten Wochen und Monate intensiver Arbeit, Age of Empires 2 auf meinem MacBook zu
installieren. Oh, legendär.
Das ist ohne Scheiß sensationell. Also ich glaube, mein Multiplayer-Modus funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der saure Apfel, in den man beißen muss, wenn man es auf der Mac-Oberfläche macht. Ich würde es aber nochmal versuchen. Falls es da draußen unter unseren Hörern wieder erwarten noch Menschen gibt, die immer noch Age of Empires 2 spielen, ich hätte massiv Bock auf ein richtig solides Game, weil, Shoutout an die Rocket Beans tatsächlich, da habe ich mich jetzt mal ein bisschen mit beschäftigt in den letzten Wochen, habe da viel von gesehen und da läuft im Moment das sensationelle Format, eine Runde so und so, da spielen sie immer irgendwelche alten Computerspiele und jetzt sind sie halt bei Age of Empires 2 angekommen und spielen da 1 gegen 2, also 2 Jungs, die nicht so wahnsinnig gut sind, besser als ich, aber jetzt keine Profis, gegen einen, der wirklich amtlich gut ist und sensationelles Format. Also wer da ein bisschen Interesse hat, lohnt sich definitiv.
Finde ich total geil. Wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir regelmäßig eigentlich immer wieder Revival feiern und Fußballmanager 2004 spielen. Der beste Fußballmanager aller Zeiten.
Mit Abstand.
Und auch so ein bisschen wirklich in die alten Spiele reinzugehen. Age of Empires, natürlich ein absoluter Klassiker. Habe ich auch echt gerne gespielt, wobei ich zugeben muss, ich bin da echt immer so ein bisschen ungeduldig gewesen. Also ich war nie so der richtige Strategiespieler. Ich habe immer sehr früh angefangen zu cheaten. Also zumindest beim Singleplayer-Modus. Im Multiplayer ist es natürlich was anderes. Bedeutet das dann eigentlich, dass du dann nicht mit mir spielen könntest wegen Mac und Windows, oder geht das dann vielleicht trotzdem? Weil dann wäre ich dabei.
Ich müsste es einmal testen. Also wenn mein Multiplayer-Modus läuft, dann ist es völlig egal, auf welche Oberfläche man spielt. Es gibt nur so die in Foren, wo man rumliest, ich spiele es über Steam, also falls es dem einen oder anderen was sagt, und das auf dem Mac zum Laufen zu bekommen, ist nicht immer wahnsinnig einfach. Von daher musste ich sozusagen eine mehr oder weniger Windows-Partition simulieren auf meinem Rechner und habe dann da versucht, Steam vernünftig zu installieren. Das funktioniert irgendwie. Aber ich weiß nicht genau, ob der Multiplayer-Modus klappt. Ich versuch's noch einmal. Wenn der klappt, dann kann ich mit jedem spielen. Dann ist auch völlig egal. Dann kannst du auch auf einem alten Commodore sitzen. Das ist dann auch egal. Ich weiß nicht, ob du das Spiel noch besitzt, aber wahrscheinlich wüsstest du Mittel und Wege, wie du es in deinen Besitz bringen könntest.
Vorsichtig, vorsichtig. Du hast da auch schon private Erfahrungen mitgesammelt. Da werden wir jetzt nicht drüber reden hier, über dieses
ja,
Thema.
Ja, zu Saturn. Geh zu Saturn.
Ja, da mache ich. Ach, das kostet doch inzwischen wahrscheinlich nicht mehr als 5 Euro, oder? Die würde ich jetzt auch wirklich ernsthaft ausgeben.
Ich würde eher denken, dass das genau das Ding ist, wenn du jetzt anfängst, irgendwie Mario Kart auf N64 kaufen zu wollen, bezahlst du 9.000 Euro im Moment.
Das kann sein.
Also diese Dinger werden dann eher wieder
Vintage.
Teurer.
Ja, das kann so sein. Aber dann berichte doch nochmal kurz, und das war zumindest eins der wenigen Highlights, glaube ich, in den letzten Tagen. Ich habe gesehen bei Twitter, du hast ein Gefällt mir von dem offiziellen Twitter-Account von Casper bekommen.
So ist es. So ist es. Das ist für mich natürlich der nächste Schritt in meiner großen Musikjournalistenkarriere. Nö, weiß ich auch nicht mehr genau. Also ich habe irgendwie mir einen Podcast angehört, wo irgend so ein Harry, ich habe es gar nicht mehr genau parat, Musiker interviewt. In der Regel deutsche Rap- und Hip-Hop-Szene überwiegend. Und das war ein uraltes Interview, oder uralt im Sinne von, weiß ich nicht, 6 Wochen alt, und hatte Casper zu Gast, der auch so ein bisschen sein neues Album vorgestellt hat, was ich mal wieder großartig finde, weil ich den Typ halt auch einfach sensationell finde. Und dann habe ich ihm einfach nur die Nachricht dagelassen, dass ich das Gespräch geil fand, den Podcast geil fand, auch so von Podcaster zu Podcaster. Man hält ja zusammen in dieser kleinen Community von Menschen, die das großartige Medium Podcast entdeckt haben. Und habe ihm einfach nur gesagt, dass das ein geiles Gespräch war, ein geiles Album und er einfach ein geiler Typ ist. Weil er das, glaube ich, auch wirklich ist. Sympathisch, geerdet, am Boden geblieben, geiler Musiker, einfach guter Typ. Das habe ich ihm gesagt und dann hat er das geliked. So, und jetzt kommst du.
Ja, das ist großartig. Das ist echt ziemlich gut. Also ich muss sagen, ich stehe nicht ganz so sehr auf Casper. Ich finde ihn manchmal doch ein kleines bisschen zu wehleidig. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen stümperhaft so von außen betrachtet, weil ich jetzt noch keinen Deep Dive in seine Musik gemacht habe. Also ansonsten mit Sicherheit, ich habe da großen Respekt vor natürlich, aber ich habe noch nicht viel gehört. Ich will ansonsten wirklich nur noch mal den Aufruf starten, weil ich finde wirklich, also Twitter ist ja so ein bisschen dein Baby. Ich kümmere mich meistens so ein bisschen eher so um die anderen Dinge. Du bist bei Twitter vor allen Dingen wirklich der Mann, der da agiert. Und ich finde Twitter aber auch sehr selber richtig geil. Was ich aber persönlich ist wirklich schade finde, ist, dass uns auf Twitter, glaube ich, halt kaum einer ernst nimmt. Weil auch so ein Casper, du sagst jetzt von Podcaster zu Podcaster, und Casper sieht diesen Post und der war ja echt super, deswegen hat er ja auch auf Gefällt mir gedrückt, aber der guckt dann da und sieht dann da irgendwie so mickrige 286 oder wo wir da sind, Follower, und deswegen hier bitte nochmal den Aufruf. folgt uns bitte bei Twitter. Und wenn ihr selber nicht auf Twitter seid, macht euch bitte einen Account. Es lohnt sich vor allen Dingen, weil einfach die NBA-Twitter-Szene ja wirklich geil ist. Gerade wenn es losgeht mit irgendwie, wenn man Live-Spiele guckt oder so. Oder wenn einfach heiße Themen am Laufen sind. Dann ist Twitter Anlaufstelle Nummer 1. Von daher sollte eigentlich jeder von euch, der uns gerade zuhört, sollte einen Twitter-Account besitzen. Und wenn ihr einen habt, bitte folgt uns. Und wir wollen jetzt wirklich mal ganz, ganz schnell auf 500 Follower. Das muss jetzt die Grenze sein. Wirklich, wirklich auf Twitter kommen. Vorher machen wir auch nichts mehr. Und da musst du durchziehen. Vorher ist da wirklich ein Roadblock gesetzt bei Twitter. Da wirklich, da fassen wir das Ding noch nicht mal an. Also 500 Follower bei Twitter und dann laden wir da auch wirklich durch. Da werde ich auch vermehrt mal wirklich ein paar Sachen wirklich twittern, tweeten, wie auch immer, und dann geht das los. Und das gleiche gilt auch für Instagram, Alter. Jetzt hauen wir rein.
Ah ja, herrlich. Alle paar Wochen wird richtig durchgeladen auf den sozialen Netzwerken. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich vor 500 Leuten nicht weiter twitter. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute tatsächlich in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, einen Twitter-Account haben. Also viele ist das, glaube ich, an vielen ist es vorbeigegangen. Aber tatsächlich, ich war am Anfang auch echt Skeptiker. Es lohnt sich. Man kriegt so viele Sachen so schnell und ungefiltert mit. Das ist einfach gerade als NBA-Fan, was die meisten unter unseren Hörern sein sollten, nehme ich mal an, ist es einfach das Medium mittlerweile. Da ist Facebook ist nichts mehr dagegen. Und das schwappt langsam auch hier rüber. Also macht euch einen Twitter-Account, folgt uns und dann gibt's da auch wieder demnächst ein bisschen Content.
Fehlt nur noch, wie wir da jetzt heißen, für alle, die da wirklich noch nicht einmal hingeguckt haben. Ich meine, es wäre
Staudemeyer-Pod.
At Staudemeyer-Pod, genau richtig. Und dann sind wir jetzt inzwischen auch bei dem nicht vorhandenen Übergang, dass wir jetzt in unser Ranking wieder einsteigen werden. Und wie immer werden wir da einfach im Osten anfangen. Und weil du da diesmal wirklich akribisch gearbeitet hast, habe ich zumindest gehört, überlasse ich dir den Vortritt. Wen haben wir auf Platz 10 im Osten?
Also erstens habe ich noch Salat im Mund und zweitens ist von akribisch, also davon ist wirklich kann gar nicht die Rede sein. Aber ich habe vorbereitet, selbstverständlich. So, fertig. An Platz 10 sind wir angekommen, tatsächlich bei den Indiana Pacers, die ich gerne etwas früher sogar noch gehabt hätte, aber dann auch einlenken musste und sagen musste, dass sie dann wohl doch besser sind als die Teams, die wir jetzt mittlerweile dahinter haben. Wer die Podcasts noch nicht gehört hat, hört einfach mal rein. Pacers an 10, letztes Jahr 42-40, also knapp über 500er Record. Schreit so ein bisschen nach Mittelmaß, wie auch immer man es bezeichnen will. Waren Offensive Rating 15., Defensive Rating 16., also wirklich sozusagen Bilderbuch-Durchschnittsteam. Fast neutrales Net-Rating, also wirklich mehr als Kurs 500 geht eigentlich nicht. Ist eine ganze Menge passiert. Wir werden das gleich der Reihe nach durchgehen. Natürlich, Thema Nummer 1, kommen wir da gleich nochmal drauf, wird sicher auch für die Off-Season-Note eine relativ große Rolle spielen. Der Trade von Paul George, der dann irgendwann passiert ist, nachdem er gesagt hatte, nicht langfristig in Indiana oder Indianapolis zu bleiben, wurde dann getradet für ein Paket, was man kritisch sehen kann, da kommen wir da gleich nochmal drauf. Larry Bird, das war glaube ich schon im Mai, als er dann auf einmal mehr oder weniger unerwartet von Bord gegangen ist. Kevin Pritchard, neuer Präsident geworden, also da ist eine ganze Menge passiert. Rebuild kann man es nennen, vielleicht auch nicht so wirklich, also da kommen wir dann gleich nochmal drauf, was eigentlich gerade so der lang- und kurzfristige Plan bei den Pacers ist. Fangen wir mit der Abgangsseite an, da ist eine ganze Menge passiert. Es ist natürlich einerseits Paul George, kommen wir gleich drauf. Monta Ellis ist mittlerweile wieder weg, den haben sie gewaved und gestretched. Das Gehalt geht also über die nächsten 5 Jahre ins Cap, aber er ist weg. Jeff Teague ist bei deinen Minnesota Timberwolves und mittlerweile auch meinen, muss man ja sagen, gelandet. Rodney Stuckey haben sie, glaube ich, auch noch gewaved. CJ Miles ist per Sign-and-Trade zu den Raptors gegangen. Das sind so die großen Namen, die auf der Abgangsseite stehen. Und auf der Zugangsseite, da fangen wir dann wahrscheinlich einfach direkt, steigen wir ein. Mit dem Paul George Trade, er hat gesagt, er möchte nicht langfristig bleiben. Dieses riesengroße Thema Lakers 2018 ist immer noch mehr oder weniger im Raum. Insofern gab es wohl nicht die ganz, ganz großartigen Angebote von anderen Teams, die ganz geilen Pakete, die dich da wirklich wahnsinnig nach vorne bringen, weil Teams Angst haben, dass der 2018 eben nach LA geht. Dementsprechend ist es dann kein besonders pralles Paket geworden. Es ist Domantas Sabonis geworden und Victor Oladipo von den Oklahoma City Thunder. Also das ist mehr oder weniger das, was im Paket zurückgekommen ist. Den Trade werden wir gleich nochmal durchgehen. Für mich ist das nach wie vor einfach was, was ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Was mittlerweile auch so ein bisschen durchgeklungen ist, ist, dass es eigentlich schon einen Deal gab mit den Cleveland Cavaliers und den Denver Nuggets, bei denen Paul George tatsächlich in Cleveland gelandet wäre. Da hättest du eine feuchte Hose bekommen, nehme ich mal an. Dafür wäre dann Gary Harris und der 13er Pick im diesjährigen Draft zurückbekommen. Den hat dann Kevin Pritchard angeblich zurückgezogen, diesen Deal, der schon mehr oder weniger besprochen war. Kommen wir gleich nochmal drauf, ob das dann so eine richtige Entscheidung war. Ich bin sehr gespannt auf deine Off-Season-Note. Auf der Zugangsseite weiterhin ist ein Darren Collison dazugekommen. Die Deals gehen wir gleich vielleicht nochmal durch. Ein Bojan Bogdanovic, also es ist tatsächlich ein bisschen was passiert. Corey Joseph in dem Sign-and-Trade. Von dir will ich eigentlich als erstes wissen, was ist der Plan der Pacers? Also man hätte ja sagen können, man bewegt Paul George, weil man muss. Man hat Miles Turner, den man für seinen Franchise-Player in den nächsten Jahren hält. Man ist jetzt mal ein paar Jahre richtig mies, baut neu auf, macht einen klassischen Rebuild und guckt, wie es weitergeht. Den Weg sind sie jetzt anscheinend nicht gegangen, sondern haben sich so ein bisschen darauf versteift, zwar irgendwie rund um Miles Turner aufzubauen, aber eben doch ein paar Jungs dazu zu holen, die jetzt nicht gerade junge Talente für in 5 Jahren sind, sondern schon Leute, die ja, die jetzt irgendwie ein fertiger Spieler sind. Darren Collison wird jetzt nicht mehr wahnsinnig viel besser werden. Also was ist der Plan der Pacers in dieser Offseason gewesen? Kannst du einen erkennen?
Oh ja, nicht so ganz wirklich eigentlich, weil man kann sich halt, da werden wir später natürlich auch nochmal drauf kommen, wenn wir uns die Rotation ein bisschen anschauen von den Pacers, man kann sich halt schon vorstellen, dass das ein Team ist, dass das Front Office der Pacers darüber gerne behaupten würde, mit diesem Team können wir in die Playoffs kommen. Und in einem Best-Case-Szenario, da kommen wir ganz am Ende drauf, ist das mit Sicherheit auch irgendwie möglich. Aber es ist halt irgendwie so ein, ja, so ein mittelsofter Rebuild, kann man eigentlich mal sagen. Also die Entscheidung, Paul George wirklich zu traden, fand ich in erster Linie völlig richtig. Das hätte einfach wirklich nicht reingepasst, ihn zu behalten, wenn klar ist, er wird auf gar keinen Fall unterschreiben und wird dich dann im Gegenzug einfach noch schlechter machen für die Zukunft, dass man halt einfach in der Saison jetzt zu gut gewesen wäre und sich das negativ auf auch einfach die Draft-Reihenfolge dann wirklich ja, eingeflossen hätte. So ist es jetzt ja nicht wirklich ganz geworden. Die Voraussetzungen waren eigentlich ganz gut, weil das Paket, was du halt im Gegenzug bekommen hast, ist eigentlich genau das, was du an Pacer-Stelle so haben willst. Du kriegst so Assets theoretisch mit ein bisschen Upside, also gerade bei einem Sabonis kann man ja wirklich ein bisschen Fantasie haben, der in einer leicht schon irgendwie auch undankbaren Rolle war als Starter da neben den Westbrook, der da halt seinen Alleingang-Modus gemacht hat. Oladipo kann man meinetwegen auch behaupten, der war vielleicht noch nicht in der richtigen Situation. Also das sind dann so Upside-Moves, die dich aber jetzt nicht instant besser machen, bloß dann kommen halt die ganzen anderen Moves und das sind dann halt schon irgendwie ja fast, oder nicht fast Veterans, das sind Veterans mit einem Darren Collison, mit einem Corey Joseph und auch irgendwie mit einem Bojan Bogdanovic, obwohl der natürlich, ja, da muss man drüber sprechen, ob der einen wirklich besser macht, vor allen Dingen wegen seiner Defensive. Und dann ist das so ein großes Mischmasch. Also, ja, weiß ich nicht. So richtige Rolle kann man, also eine richtige Zukunft, mittelfristige, hat man nicht so wirklich. Also man ist irgendwie da. Das kann ja auch vielleicht positiv sein, ich weiß es nicht. Ansonsten würde ich sagen, aus Indiana Front Office Sicht kann man sich nur bei den Chicago Bulls bedanken, dass der Paul George Trade im Nachhinein vielleicht ein kleines bisschen besser aussieht.
Ja, schön. Blessing in disguise anscheinend. Ja, also bei mir sieht's ähnlich aus. Für mich steht hier so ein bisschen immer die Überschrift, wenn die Aufgabe war, mittelmäßig zu bleiben, dann ist die Offseason-Note für mich eine 1 mit Sternchen, weil dann haben sie genau das gemacht. Für mich macht es nicht so ewig viel Sinn. Also natürlich ist immer dieses reiß doch alles ein, bau neu auf, ist leichter gesagt als getan. Aber die Pacers wären jetzt schon fast automatisch in der Lage gewesen, genau das tun zu können, ohne dass du da viel hättest für machen müssen. Du hättest sagen können, Miles Turner ist jung, geht in sein drittes Jahr. Der braucht noch 2, 3 Jahre, bis der wirklich richtig gut ist. Wir haben ansonsten nicht ewig viele spannende Jungs dabei gehabt. Du bist so ein bisschen die, sorry, aber Altlasten rund um Monta Ellis losgeworden. Also warst eigentlich in der Lage, dass du von alleine relativ schwach gewesen wärst. Hättest auch mal über nachdenken können, ob so ein Thaddeus Young an der Stelle da gerade noch Sinn macht. Und stattdessen holst du dir jetzt Jungs dazu, die irgendwie solide sind. Und Darren Collison, ja, ist irgendwie ein ordentlicher NBA-Veteran, so. Keiner für ein Rebuild. Aber irgendwie jetzt auch für mich so ein bisschen fehl am Platze. Also ich mag den Jungen, das passt schon. Ich liebe Corey Joseph, aber auch der ist da so ein bisschen, ja, also was soll der da jetzt eigentlich gerade? Was ist dessen Aufgabe? Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Von daher ist meine Offseason-Note auch nicht besonders prall. Wenn man die Deals an sich mal anguckt, dann sind die ja eigentlich alle wunderbar. Also 2 Jahre 20 Millionen ist bei Darren Collison, gefällt mir. Nur 2 Millionen garantiert im zweiten Jahr. Also da kannst du nicht viel verkehrt machen. Solider Point Guard, mittlerweile ein guter Shooter. Kein praller Verteidiger, aber schon jemand, mit dem du arbeiten kannst. Ein Bojan Bogdanovic, fast der gleiche Deal, 2 Jahre 21 Millionen und davon auch nur 1,5 im zweiten Jahr garantiert. Ist ein guter Shooter, nicht ganz so gut wie sein Ruf irgendwie. Über die Karriere gibt er dir 37% von draußen. Das ist jetzt nicht absolut elitär, aber das ist schon jemand, der einen offenen Wurf trifft. Defensiv hast du eben schon angedeutet. Tatsächlich von 468 gelisteten Personen im Defensive Real plus minus 466. Also das ist stabil.
Platz 467 ist Arne Tegen, Platz 468.
Ja, ist die örtliche Teekanne. Ja, Corey Joseph haben wir, glaube ich, immer wieder drüber gesprochen. Gefällt mir, ist auch noch nicht so alt. Also der Move gefällt mir am meisten, vor allem, weil du wirklich für CJ Miles noch was bekommen hast in einem Sign-and-Trade, der eh weg gewesen wäre. Also da hast du viel draus gemacht, das gefällt mir gut. Insgesamt ist es für mich eben so ein bisschen die Frage, in welche Richtung soll das gehen. Es sieht jetzt viel so aus, gerade bei der Struktur der Deals, die im zweiten Jahr wenig garantiert haben, dass die Pacers nach wie vor glauben, dass sie als Free Agency Destination irgendwie ein Player sein können. Dass du es schaffst, dann wirklich in der nächsten, wahrscheinlich tatsächlich im Sommer 2018, irgendwie in der Free Agency relevant zu sein und zu sagen, ey, wir haben hier irgendwie vielleicht eine vernünftige Franchise-Kultur, wir haben mit Miles Turner einen sehr interessanten jungen Mann, wir sind doch irgendwie eigentlich ein Team, wir sind im Osten, warum nicht bei uns? Ich sehe einfach überhaupt nicht, und ich sehe den Case nicht, den die Pacers dafür sich machen können, beziehungsweise ich sehe ihn nicht stark genug, dass du da wirklich offensiv der Meinung sein kannst, dass du da einen von den Top-Jungs irgendwie abgreifen kannst, aber es sieht für mich so ein bisschen so aus, als wäre das der Versuch zu sagen, wir bleiben jetzt irgendwie ganz okay, mal gucken, wofür es reicht und die Deals strukturieren wir so, dass wir Cap haben oder Cap-Space haben. Ich finde es den falschen Weg, ehrlich gesagt, aber vielleicht gibt der Erfolg ihnen recht und 2018 kommt der dicke Fisch. Nur warum, also warum soll ich nach Indiana gehen? So geil ist dann auch einmal als Turner eben nicht.
Ja, das ist natürlich sehr nachvollziehbar, aber was man wirklich nicht unterschätzen darf, 2018, der Free Agency Markt, der wird relativ dünn sein, weil man kann einfach mal durchgucken, es wird relativ wenig Teams geben, die wirklich Cap Space haben. Die Dallas Mavericks sind eins der Teams und die Indiana Pacers könnten auch ein weiteres sein, weil die sind wirklich in der Lage, gerade durch die Deals, und das muss man ja auch mit reinnehmen, die Note, die sie ja schon irgendwie clever strukturiert haben, auch mit dem Corey Joseph, das ist natürlich theoretisch jemand, wenn er richtig gut klappt, kannst du den für die Zukunft binden, eventuell so als erweiterten Franchise-Player. Wenn es aber einfach nicht läuft, dann bist du ihn wieder los und dann ist er auch fürs Capspace kein Thema mehr. Und deswegen ist der Markt einfach ja relativ klein, es gibt wenig Teams und so sind die Indiana Pacers dann eventuell halt wirklich in der Lage, sich da irgendwie wegzuklauen. Also ich sehe es persönlich auch nicht so, aber was man halt auch nicht unterschätzen darf, wenn die Indiana Pacers jetzt wirklich sagen, wir reißen alles ein und sind die nächsten 3-4 Jahre wirklich komplett beschissen, dann kriegst du wirklich keinen Free Agent mehr. Also da muss man ja auch die Parallele ziehen, nimm mal einen Paul Millsap. So, klar, der geht da jetzt vor allen auch hin, weil die unfassbar viele Assets haben, weil die vor allen Dingen Nikola Jokic haben. Aber hätten die Denver Nuggets gesagt, okay, wirklich in der Saison 15-16, also in der Saison 16-17 selbstverständlich, wir tanken komplett und gehen wirklich auf maximalen Verlust, sind sie dann in der Lage, einen Paul Millsap zu kommen? Ich weiß es nicht. Also deswegen, das ist so dieser Punkt, den man vielleicht nicht ganz unterschätzen darf und wo ich auch noch so ein bisschen ein Plus sehe, dass das theoretisch Sinn machen könnte, zu sagen, hey, wir schauen jetzt einfach mal in einem absoluten Best-Case-Szenario, kommen wir vielleicht in die Playoffs, werden irgendwie Siebter im Osten und dann haben wir einfach einen Arsch voll Capspace und können uns vielleicht einen Star irgendwo klauen. Also das ist schon ein Szenario, was ich nicht komplett als unrealistisch sehe. Auf der anderen Seite gehst du aber halt wirklich dieses Risiko ein, dass du dir dadurch einfach den nächstjährigen Draft verkackst dann irgendwo so an 11 Picks meinetwegen und einfach nicht in der Lage bist, wahrscheinlich einen Franchise-Player zu bekommen, den es scheinbar ja geben soll 2018. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt, Thema Zukunft. Du guckst halt in diesen Kader, da guckst du auf den Miles Turner, sagst, ja, der ist jetzt akut natürlich der Franchise-Player, aber wir werden, denke ich mal, auf ihn eingehen, spätestens Player to Watch, kann ich schon mal spoilern, ist er natürlich bei mir, ist natürlich die große Frage, ist der Junge eine Nummer 1, kann der eine erste Option sein oder soll es dann Oladipo sein, bei dem man, glaube ich, relativ sicher sein kann, dass es nicht die erste Option ist. Also die Pacers brauchen einen Franchise-Player und gehen jetzt halt durch diesen Weg absolut das Risiko ein, dass es halt 2018 ja nicht die Lösung wird durch den Draft.
Ich verstehe den Gedankengang und klar, es gibt nicht endlos viele Teams, die wirklich Max-Cap-Space haben 2018, zumindest Stand jetzt nicht. Ich finde es trotzdem den falschen Weg. Also ich sehe den Case einfach nicht stark genug und du hättest ja nicht wirklich quote-unquote alles einreißen müssen. Du hättest ja nicht ewig viel machen müssen. Du wärst ja von dir aus, von sich aus, durch den Abgang von Paul George schon relativ mies gewesen. Nur wieso hole ich mir dann so Quality-Guys wie Collison und Bojan Bogdanovic dazu, die irgendwie, werden die jetzt Teil der langfristigen Zukunft sein? Nö, irgendwie nicht. Aber sind das junge Talente? Geht so, irgendwie mit Einschränkungen. Es macht halt für mich einfach nicht so wahnsinnig viel Sinn. Wir müssen gleich nochmal über den Paul-George-Move reden, beziehungsweise über den Deal, wie wir ihn bewerten, weil der sicher einen relativ großen Einfluss auf die Off-Season-Note hat. Die fällt bei mir nicht wahnsinnig gut aus, aber auch nicht katastrophal. Natürlich hast du jetzt irgendwie mit Miles Turner, ob der ein Franchise-Player ist, kommen wir später nochmal drauf, und Oladipo irgendwie zwei junge Leute, die du langfristig an Bord hast, die wahrscheinlich da ja ein Teil der mittelfristigen Planung sein werden. Daneben wird's dünn, also der ganze Rest ist mehr oder weniger austauschbar, sonst der Bonus hat jetzt auch noch nicht ewig viel gezeigt. Also ist das was, wo ich als Free Agent, auch wenn die Optionen dünn sind, wo ich sage, boah geil, ich kann die nächsten Jahre in Indianapolis mit Miles Turner und Victor Oladipo spielen, mega, habe ich richtig Bock drauf. Also ich sehe den Case einfach lange nicht stark genug, von daher wäre für mich der richtige Weg gewesen, nicht besonders gut zu sein nächstes Jahr, zu schauen, wie hoch der Pick dann wirklich sein kann. Und auch schon in dem Paul-George-Szenario, ich weiß nicht, was die anderen Pakete waren, sollte es diesen Deal mit den Cavs und Nuggets, und das liest man so, tatsächlich gegeben haben, ist der für mich aber mal 5 Klassen besser als der, der es jetzt geworden ist tatsächlich. Liegt aber auch daran, dass ich Gary Harris für erheblich interessanter als Oladipo finde, aber vielleicht siehst du das anders. Es ist für mich ein bisschen halbgar alles, und das führt dann bei mir dazu, dass die Note nicht besonders pralle ausfällt. Ich guck mal immer meine Liste hier. Glatte 4 habe ich hier offenbar stehen, weil ich den Paul George Move, ihn zu machen, ist natürlich richtig und alternativlos. Das, was zurückgekommen ist, gefällt mir überhaupt nicht, aber ich bin auch absolut kein Oladipo-Fan. Und dann hast du diese Reparatur-Moves gemacht, wenn man so will, 9 neue Leute tatsächlich mit im Roster, wo ich jedes einzelne Signing für sich nicht verkehrt finde, wo ich sie aber für fehl am Platze finde. Mit dem Paul-George-Move zusammen ist das für mich dann irgendwie noch eine glatte 4. Irgendwie, ja, stuck in mediocrity, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, also Mittelmaß-Team die nächsten Jahre. Ich sehe die Chance nicht, den großen Free Agent zu bekommen, dadurch ist es dann bei mir eine 4. Mag bei dir besser aussehen, aber ich fürchte, wenn, dann auch wahrscheinlich nicht viel, wa?
Ein kleines bisschen besser. Ich habe hier ein Plus stehen. Also ja, was du halt aus Front Office sich dann immerhin dann behaupten kannst gegenüber den Free Agents, dass du halt sagen kannst, ey, wir können dir versprechen, wir werden immer versuchen zu gewinnen. Also egal, wie groß unsere Möglichkeiten sind, wir werden versuchen, wirklich Winning Basketball zu spielen. Und das ist immerhin was, was nicht jeder behaupten kann, auch wenn sich das nicht relativ toll anhört und die Assets daneben jetzt vielleicht nicht sonderlich attraktiv ist. Du hast eben gesagt, Thema, man holt sich Quality Guys rein. Das muss man ja schon auch in Anführungszeichen setzen. Also klar, Darren Collison, ich meine, ist das jetzt wirklich jemand, der dich besser macht? Das ist für mich jemand, der kann dir die Rotation kitten, der ist ein überdurchschnittlicher Backup-Point Guard, aber der ist jetzt projected als Starter. Vielleicht übernimmt Corey Joseph irgendwann, werden wir drüber sprechen gleich, aber als Starter ist das ja kein Plus-Guy. Das ist niemand, der dich besser macht. Ein Bojan Bogdanovic kann gar kein Plus-Guy sein, weil er einfach Stand jetzt so katastrophal schlecht ist in der Defensive. Und mit den Neuzugängen Oladipo, Sabonis sehe ich eigentlich ähnlich. Sind auch keine Leute, die ich jetzt wirklich besser machen. Oladipo vielleicht noch am ehesten und Corey Joseph hat das Potenzial, dass er dich besser machen kann. Also wirklich Qualität haben sie sicher auch nicht reingeholt. Und das dann mit der Perspektive, dass du dann 2018 ein bisschen ausmisten kannst, finde ich das nicht so schlecht. Aber bei der Note muss man halt mit reinrechnen. Und du hast es eben gesagt, es gab ja jede Menge Deals. Also die Pacers hätten einfach geduldiger sein können. Man hat ja auch über einen Deal gesprochen, wo dann ein Paul George eventuell mit einem Melo zusammen tatsächlich bei den Cavs gelandet wäre. Also es gab einfach hundertprozentig Deals, die besser gewesen wären. Du hast eben den Denver-Deal angesprochen. Boah, wie viel ich den besser sehe. Also wirklich unfassbar. Ich habe das ja auch in dem letzten YouTube-Video besprochen. Da hatte ESPN in ihrem ja fragwürdigen, kontroversen, clickbaitigen Ranking hatten die Gary Harris, glaube ich, an 90 und das in einem Ranking, wo Rookies dann da teilweise an 60 oder an 70 waren. Völlige Frechheit. Der Mann war in der letzten Saison schon wirklich richtig, richtig gut und hätte es Giannis Antetokounmpo nicht gegeben, hätte man auch für einen Gary Harris einen riesen Case machen können. Most Improved Player. Der war wirklich bis auf seine Freiwürfe, also der war ein 50-40-Guy und das mal richtig locker. Also tatsächlich der einzige Spieler in der kompletten NBA, der mindestens 14 Punkte aufgelegt hat und das bei 50% aus dem Feld und über 40% von draußen. Sonst hat das keiner gebracht. Also der Typ hat wirklich, ist jetzt schon Stand einfach richtig gut und wird einfach nur noch besser sein. Also von dem erwarte ich mir wirklich auch jede Menge. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil Denver kommt ja auch noch irgendwann dran. Aber das ist ein richtiger Qualitätsjunge. Also wenn du den hättest bekommen können, dann ist der Deal, den du jetzt hast, auch wenn ich natürlich irgendwie es nicht ganz abschreiben will, die Upside von einem Sabonis und vielleicht auch noch von einem Oladipo, ja, muss man das schlecht bewerten und so komme ich letztendlich dann halt bei dieser 4 Plus raus.
Ja, also um das nochmal einzufangen, natürlich sind jetzt Collison, Bogdanovic und Co. nicht die absoluten Qualitätsjungs, die dich irgendwie aufs nächste Level bringen. Aber gerade wenn ich mir angucke, mit wem du da sonst hättest rumlaufen können, machen die dich einfach zu einem Team, was für mich jetzt zumindest klar zu gut ist, um richtig mies zu sein im nächsten Jahr. Und das hätte man vermeiden ja, können. Was soll Thaddeus Young da? Also vollkommen fehl am Platz.
Trade-Kandidat Nummer 1.
Mag den Kerl, ja klar. Natürlich, aber auch den hätte man ja zumindest mal drüber nachdenken können, den gegen einen interessanten Pick zu bewegen innerhalb der Offseason, wie auch immer. Nicht einen Collison dazu holen, der natürlich jetzt nicht der überragende Point Guard ist, aber der ein grundsolider NBA-Spieler ist. Einfach ein bisschen schlechter sein. Also wie gesagt, das ist für mich einfach nur dieses, es passt nicht so richtig zusammen. Jetzt hast du auch noch irgendwie einen Al Jefferson da rumlaufen. Ja, ist irgendwie für Locker-Room wahrscheinlich ganz cool. Es sind einfach so ein, ja, es summiert sich in der Gesamtbetrachtung für mich einfach, dass ich da nicht zu einer besonders guten Note komme. Natürlich hat Sabonis hat für mich wahrscheinlich fast mehr Upside als ein Oladipo. Also ich kann mir eher vorstellen, dass Sabonis mal ein überdurchschnittlicher NBA-Spieler wird, als dass es Oladipo wird. Der hat bisher.
Oha, das ist aber wirklich hart.
Ja, ganz ehrlich.
Ja, nicht überdurchschnittlich finde ich schon fast zu hart. Ich bin wirklich ein Oladipo-Hater, aber man darf ja nicht vergessen, dass der Typ zumindest defensiv schon echt Qualität mitbringt und offensiv ja keine Vollkatastrophe ist. Der war miscastet bisher und ist nicht die erste Option und auch nicht die zweite Option. Aber dem wirklich Überdurchschnitt, auch vor allen Dingen Perspektiv abzuschreiben, finde ich wirklich fast schon tick zu hart.
Naja, also was bezeichnet man als Überdurchschnitt? Jetzt kann man natürlich wieder irgendwie den Maßstab rausholen und sagen, wenn du besser bist als, was weiß ich, also wenn du zu den Jungs auf Plätzen 10 bis 20 in der, oder 10 bis 15 gehörst, dann bist du irgendwie per Definition wahrscheinlich überdurchschnittlich. Ich meine damit mehr oder weniger, der verdient 21 Millionen im Jahr für die nächsten 4 Jahre. Das sollte dann, wenn du nur den Vertrag als Maßstab nimmst, und wie gesagt, ich rede da nicht über absolute Zahlen, sondern immer im Konstrukt eines Gesamtteams, dann muss jemand mit diesem Vertrag einer deiner besten Spieler sein. Ansonsten macht der Vertrag keinen Sinn, weil er schlicht einer deiner teuersten Spieler ist. Und da sehe ich bisher nicht viel, was das rechtfertigt. Ist ein guter Verteidiger, sehr guter Athlet, mittelmäßiger Shooter, über die Karriere 15,0er PER, also wirklich klassisch durchschnittlich. Kevin Pritchard wollte ihn schon ewig, die kennen sich schon relativ lange, der mag ihn. Ich sehe auch, warum der Fantasie in einem weckt. Aber inklusive dieses Vertrages muss der für dich, damit du wirklich sagst, das ist ein Invest, was sich lohnt, sollte Oladipo dein zweitbester Spieler sein. Wahrscheinlich maximal der drittbeste. Aber da muss er dann auch wirklich schon kommen, damit das Sinn macht, so viel Geld da reinzubinden in den Vertrag. Und also da, wie gut ist ein Team, wo Victor Oladipo deine zweite Option ist? Ich würde behaupten, nicht besonders gut.
Das sehen wir komplett ähnlich. Aber für seinen Vertrag kann er ja, wie gesagt, nichts. Da ist das Team schuld, was ihn dem gegeben hat. Klar. Für mich ist ein überdurchschnittlicher Spieler jemand, der ein guter Starter sein kann. Und das ist für mich auch ein Victor Oladipo. Das muss nicht bedeuten, dass er die zweite oder die dritte Option ist. Also kann Victor Oladipo ein Marcus Morris sein? Absolut. Also für mich kann das jemand sein, den du mit im Starting Lineup hast. Und wenn das Konstrukt drumherum passt, das ist natürlich auch noch ein wichtiger Teil, dass er dann auf jeden Fall schon ein guter NBA-Spieler sein kann. Aber einfach
klar.
In der Rolle,
ja, klar. Wie er die wirst du dir dann halt nicht mehr leisten können. Also du kannst dir dann nicht kein besonders gutes Team drumherum leisten, einfach weil relativ viel Kohle in ihnen gebunden ist.
Aber das sind ja die Front-Office-Entscheidungen. Mir ging es jetzt um die Beurteilung eines Spielers. Und für seinen Vertrag kann er, wie gesagt, nicht. Dass das jetzt immer ein Problem sein wird und nur Teams ihn aktuell nehmen, die dann sich ihn natürlich vorstellen als zweite, dritte Option, das ist halt natürlich dieses Riesendilemma. Und das wird weiterhin dazu führen, dass ein Victor Oladipo es verdammt schwer haben wird. Also ich kann mir wirklich vorstellen, auch wenn bei Indiana, er hat jetzt wirklich alle Möglichkeiten. Und jetzt ist wirklich allerspäteste Achterbahn. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch ihn als Player to Watch nehmen wollen würdest. Aber das ist jetzt ein Make-or-Break hier für ihn. Ansonsten wird das jetzt immer jemand sein, boah, der Vertrag tut weh und wir müssen ihn irgendwie loswerden und hoffen, bis dann irgendwann nur noch ein Jahr drauf sind, noch 2 Jahre drauf sind, bis wir ihn irgendwie bewegen können. Also vielleicht ist das jemand, der dann so einen Spätherbst haben wird mit Ende 20, wenn er dann vielleicht mal so einen durchschnittlichen Vertrag bekommt und halt wirklich diese Rolle dann einnehmen kann, die ich eben beschrieben habe. Aber die Situation für ihn ist absolut nicht leicht, da sind wir uns einig.
Ja, sauber, dann lass uns doch mal Richtung Roster gucken, Richtung Rotation gucken, Richtung Stärken und Schwächen und uns mal anschauen, was für ein Team man da im nächsten Jahr erwarten kann. Starting Lineup ist, glaube ich, relativ straightforward. Das sollte einigermaßen klar sein. Darren Collison wird starten auf der 1, hast du vorhin schon mal gesagt. Meine Bold Prediction war lange, bis ich mir selber sie verboten habe, weil sie nicht bold genug ist, dass Corey Joseph ihm diesen Job wegnehmen wird im Laufe der Saison. Aber das ist, glaube ich, einfach nicht bold genug. Von daher, erstmal wird Collison starten. Oladipo auf der 2 ist auch klar. Bojan Bogdanovic dürfte auf der 3 starten und dann der Frontcourt ähnlich wie im letzten Jahr mit Thaddeus Young und Miles Turner. Und dann hast du dahinter natürlich noch Lance Stephenson, der irgendwie, über den müssen wir vielleicht gleich nochmal reden. Hast einen Corey Joseph auf der 1, hast Al Jefferson, der noch mit rumläuft, und Sabonis auf der 4. Und für mich, sneaky, einer der wichtigsten Jungs im Roster, du hast Glenn Robinson Zizzard mit dabei. Was erwartest du dir von ihm?
Der langweiligste Slam-Dunk-Champion aller Zeiten. Also das ist allerdings auch krass. Das haben, glaube ich, die wenigsten auf dem Schirm, dass er den Titel tatsächlich gewonnen hat, weil es einfach so absolut nicht signifikant war. Ja, das Roster ist interessant. Also wenn du auf Starting Lineup kommst, ich würde mir in einem Szenario, wo man versucht zu gewinnen, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die irgendwann umswitchen und sagen, wir spielen ein Three-Guard-Lineup und gehen tatsächlich auf Collison, gehen auf den Joseph, der dann so als ähnlicher George Hill-Typ auf der 2 spielt und setzen dann wirklich auf die 3 in Oladipo, den ich da perspektivisch fast eigentlich auch am ehesten sehe, dass du ihm wirklich die Verantwortung so ein bisschen wegnimmst, dass du eher 2 Jungs im Backcourt haben kannst, die wirklich mit dem Ball richtig gut umgehen können und dann du ihm diese Aufgabe überlässt, die einen Andre Roberson ihm eigentlich bei OKC schon vorgemacht hat, wirklich ein elitärer Verteidiger werden und dann halt plus X, dass er offensiv natürlich wesentlich mehr Potenzial hat als ein Roberson, sollte klar sein, defensiv wird er vielleicht nie so gut sein wie den Roberson, aber da sehe ich ihn persönlich. Aber wir reden jetzt ja aktuell von einem Szenario, in dem die Pacers vielleicht auch ja nicht ganz so gut sein wollen. Und dann ist das erstmal so eine richtige Idee, vor allen Dingen mit Bogdanović auf der 3. Ja, da hat Oladipo zu tun, mal gucken. Frontcourt passt auch nicht so richtig zusammen. Wie gesagt, Thaddeus Young, da erwarte ich mir definitiv, dass der geht. Und ist auch ein klassischer Kandidat. Trade-Deadline-Move vielleicht nochmal für ein Playoff-Team, wobei der Markt für den, glaube ich, auch schon verdammt dünn ist. Der hat eine super Saison gespielt, aber das ist trotzdem ein Spielertyp, den die wenigsten wollen einfach so einen Typ Thaddeus Young einfach haben, so schlimm, wie sich's anhört.
Ja, das fürchte ich auch. Also natürlich ist der da irgendwie völlig fehl am Platz mittlerweile und gehört eigentlich in ein Team, was ein bisschen andere Ambitionen hat. Aber da bin ich auch sehr gespannt, wie der Markt ist. Also ich glaube schon, dass der ein oder andere da vielleicht dann doch nochmal einen kleinen Gamble geht und sagt, komm, versuchen wir es mal, wenn es klappt, warum nicht? Macht im Normalfall auch nicht ewig viel kaputt. Also vielleicht ist das so ein bisschen der Versuch, der dann im Laufe der Saison kommt. Oladipo auf der 3 finde ich ganz interessant, wobei ich will keine Minuten von Robinson Zazert wegnehmen und auch Lance Stevenson braucht seine Minuten. Nee, aber wenn wir nochmal aufs
Lance ist ja Backup Point Guard dann.
Wahrscheinlich, ne? Ja, stimmt, und Corey Joseph auf der 2, um Gottes Willen, ich will gar nicht drüber nachdenken. Also, naja, wenn wir uns mal anschauen, was das dann für ein Team sein wird. Also ich sehe schon ein paar größere Baustellen. Eine relativ simpel, relativ klassisch, das Thema Playmaking, Ballhandling, Wurfkreation. Wer ist derjenige, der da wirklich vorweg geht? Natürlich war es die letzten Jahre Paul George, müssen wir nicht drüber sprechen. Jetzt hast du eigentlich nicht wirklich einen richtig nominellen Floor-General-Typ. Das kann vielleicht ein Corey Joseph noch am ehesten. Collison ist nicht der Typ, ist eher so ein scorender Guard. Oladipo ist in der Rolle für mich überfordert. Da war er zwischendurch immer mal wieder als ja jemand, der dann auf einmal relativ viel vom Playmaking übernehmen sollte. Ist er nicht der Typ, der das kann. Bogdanović sowieso nicht. Und auch aus dem Frontcourt wirst du da nicht ewig viel generieren können. Miles Turner ist jetzt auch nicht der Typ. Nikola Jokic, der auf einmal deinen Spielaufbau regelt. Also da müssen sie irgendwie kreativ werden. Da wird viel auf Lance Stevenson zukommen, fürchte ich. Ob das dann eine gute Wahl ist, das wird mal wieder so ein Jahr, mal schauen, kann Borderline Sixth Man of the Year, kann Vollkatastrophe sein, so wie es bei Lance halt jedes Jahr irgendwie in jede Richtung gehen kann. Da sehe ich ein Riesenproblem. Natürlich dreht sich dieses Team rund um Miles Turner, aber du kannst halt auch nur so viel machen, wenn du irgendwie ja die Bälle nicht da bekommst, wo du sie gern hast, ist er jetzt auch nicht derjenige, der dann auf einmal die Fastbreaks läuft. Also ist das für dich ein Problem? Siehst du irgendjemand, der da reinwächst in die Rolle? Glaubst du, dass man es einfach versucht, auf 3, 4, 5 Schultern aufzuteilen? Wer wird derjenige sein, der wirklich die Offense laufen und initiieren soll? Soll das dann Collison machen? Ist jetzt nicht das, was er bisher in seiner Karriere viel machen musste oder viel machen durfte. Wie gesagt, Oladipo sehe ich da nicht in seiner besten Rolle, wenn das seine Aufgabe ist. Und dann hast du dahinter halt irgendwie ja 2 Bankjungs mit Joseph und Stevenson, die da viel übernehmen müssen. Funktioniert das?
Oh, in der Regular Season und vielleicht für die ersten 3 Viertel kann das schon ganz gut funktionieren. Also wir haben das ja auch schon öfter mal gesehen. Manchmal kann das auch positiv für ein Team sein. Also weil prädestiniert, wenn du jetzt sagst, was für ein Stil muss Indiana spielen, absolut ein Team-Basketball. Also wirklich so unselfish wie möglich. Natürlich muss Miles Turner Fokuspunkt sein und muss eigentlich Option Nummer 1 sein in der Offense. Aber ansonsten wirklich müssen wir Ball-Movement sehen und dann sich einfach irgendwie so gut wie möglich die Würfe gegenseitig kreieren, weil ja von alleine, von einer Person selbst wird das sehr schwierig. Das ist natürlich Baustelle Nummer 1. Einfach Shot-Creating und letztendlich auch wirklich hochvolumiges, qualitatives Shooting, weil da gehst du ja auch die Position durch. Hast dann Bogdanović, da musst du sagen, Line los. Also den musst du wirklich ballern lassen, sonst ist er nix wert. So ein Typ Mirotic einfach, wenn du den nicht shooten lässt und wenn er nicht trifft, dann ist er nicht viel wert. Aber ja, was kriegst du von den anderen Positionen? Collison kann man Wurf treffen oder Oladipo kann Wurf treffen. Turner wird vielleicht auch vermehrt Dreier nehmen, aber wie gut wirklich? Und das ist dann schon wenig. Also am ehesten gucke ich natürlich, also ich gucke auch zu Lance tatsächlich. Ich werde auch in der Bold Prediction noch was zu Lance sagen. Aber im ersten muss man natürlich sagen, Corey Joseph, weil der hat für mich in Toronto wirklich schon über Phasen sehr, sehr gut bewiesen, wirklich. Und das auch für ein Qualitätsteam. Das muss man auch erstmal machen. Wirklich, dass er als Backup Point Guard immer wieder über Phasen übernehmen konnte. Der hat den auch sicherlich mal 2, 3, 4 Spiele gewinnen können und hat da immer einen stabilen Job gemacht. Und jetzt wird's halt einfach extrem spannend. Deswegen könnte er natürlich theoretisch auch Player to Watch sein. Wie gut kann er mit der Rolle umgehen, wenn sie ihn dann irgendwann wirklich zum Main-Ball-Händler machen? Und das muss ja eigentlich auch das Ziel sein. Du hast ihn jetzt für ein Jahr, die Player-Option 2018 wird er nicht ziehen. Da will er natürlich einen längerfristigen Vertrag bekommen. Und deswegen müssen die Pacers jetzt ja eigentlich auch wirklich ihn lassen. Einfach zu schauen, kann das vielleicht sogar unser Starting-Point-Guard sein? Oder kann das einer unserer unser Starting Backcourt Jungs sein. Also von daher hoffe ich, er kriegt den Ball in die Hand. Und da bin ich gespannt. Also er ist nicht jetzt so der Prototyp dafür. Wie gesagt, Typ George Hill natürlich im absoluten Best-Case-Szenario, wobei defensiv natürlich nicht ganz so talentiert. Kann ich mir schon vorstellen. Also da freue ich mich tatsächlich drauf, ein bisschen mehr Corey Joseph zu sehen.
Da bin ich dabei. Wie weit dich das dann trägt als Team, ist die nächste Frage.
Nicht weit.
Ich fand, er hat einen überragenden Job gemacht. Natürlich bei den Raptors ist jetzt ein bisschen eine andere Situation. Er war da mit einer ganzen Menge Talent umgeben, insbesondere in seinen Rotations, hat dann auch viel wirklich mit den Stars zu Ende spielen dürfen. Das wird hier auf einmal so ein bisschen eine andere Nummer werden. Sie werden es auf viele Schultern verteilen müssen. Also was das angeht, bin ich bei dir. Defensiv gibt es ein paar Fragezeichen, da haben sie irgendwie ein, zwei Jungs, die da richtig gut sind mit einem Oladipo, hast aber auch wirklich ein paar Vollkatastrophen dabei, also da werden sie kreativ sein müssen, offensiv, also Halfcourt-Offense stelle ich mir schwierig vor, die kann ganz schön hässlich werden, also ich sehe da jetzt nicht wirklich ein Team, was irgendwie groß am Scoren sein wird, die werden irgendwie versuchen, ihre Spiele eher so ein bisschen hässlich zu machen und zu versuchen, da werden ein gutes oder ein vernünftiges Defensivteam zu werden. Anders sehe ich da große Probleme. Und ich bin nach wie vor irgendwie ein Fan von dem Typ. Also Fan in Anführungsstrichen, aber irgendwie fasziniert mich diese Personalie. Aber wenn dein sportlicher Erfolg in der Saison zu einem zumindest greifbaren Maß von der Performance von Lance Stephenson abhängt, dann ist das problematisch. Das kann sein, dass der eine Riesensaison spielt, das kann sein, dass der eine Vollkatastrophensaison spielt, das wechselt eben bei ihm gerne hin und her. Theoretisch mag ich sein Skillset immer noch, ich glaube auch eigentlich immer noch, dass der wirklich noch ein paar solide Jahre im Tank hat, aber das sollte etwas sein, was zu Brot ist und nicht, wovon du wirklich abhängig bist, wenn du denn den Anspruch hast, ein vernünftiges Team zu sein. Und scheinbar haben die Pacers das. Ich glaube auch, dass sie sich selber so als Bottom-Playoff-Team in einem guten Fall sehen. Ich weiß gar nicht genau, wo ich sie einsortiert habe. Ich glaube nicht ganz so weit. Aber theoretisch, wenn alles funktioniert, dann mag das irgendwie die Ceiling sein. Aber da sind für mich schon eine ganze Menge Fragezeichen in diesem Team. Wie gut ist Miles Turner wirklich als erste Option? Wird er die erste Option? Was ist mit Corey Joseph, wie wir es eben besprochen haben? Was ist mit Lance Stephenson? Wie entwickelt sich Oladipo? Also da muss schon sehr, sehr viel zusammenlaufen, damit das irgendwie ein vernünftiges Team ist.
Ja, und die werden vor allen Dingen auch wirklich in Klatschsituationen einfach richtig schlecht sein, glaube ich. Also das sieht man einfach oft bei Teams, die da einfach ein Problem haben. Thema Shot-Kreation und gerade auch Miles Turner, da werde ich später auch noch was zu sagen, ist jetzt auch nicht derjenige, der jetzt da wirklich viel bisher beweisen konnte in Klatschsituationen, wo er dann wirklich gefordert war. Also da werden sie schlecht sein und auch wirklich jede Menge knappe Spiele verlieren, was dann spätestens verhindern sollte, dass sie einfach in die Playoffs kommen werden.
Ja, sauber. Dann lass uns doch mal zu unserem Player to Watch kommen. Ich werde nur einleiten und dann darfst du lossenfen, denn das ist bei uns beiden mal als Turner. Also du hattest ja vorhin mal in den Raum geworfen, ob ich mich für Oladipo entschieden habe. Das habe ich dann nicht. Also natürlich dreht sich alles in der nächsten Saison und in den nächsten Jahren bei den Pacers rund um Miles Turner. Geht in sein drittes Jahr, jetzt ist 21. Ist ja wahrscheinlich tatsächlich jetzt die neue erste Option. Das muss man sich mal anschauen, wie deutlich das wirklich der Fall sein wird, ob er da wirklich derjenige ist, der dann gerade in Clutch-Situationen, wenn sie es überhaupt in welche schaffen, dann da wirklich vorweg geht. Oder ist das so ein bisschen weniger prominent? Sein Dreier hast du vorhin angesprochen, hat er in seinem zweiten Jahr von 21 auf 35% gesteigert. Volumen ist noch nicht riesig. Letztes Jahr 14,5 Punkte, 7,5 Rebounds. Ein Steal, zwei Blocks bei interessanten Shooting-Splits, 51 aus dem Feld, wie gesagt, 35 von draußen, 81 von der Linie, 20% Usage, letztes Jahr relativ wenig, 18,5er PER, also der ist schon auf einem guten Weg. Wie weit geht's hoch? Also was für einen Miles Turner vom Ansatz erwartest du? Du musst mir nicht die Statline präsentieren, aber wird es jemand, der jetzt wirklich sagt, so, das ist jetzt mein Team, ab auf meine Schultern und alles, was geht, versuche ich irgendwie für uns zu reißen? Oder meinst du, es wird eher nochmal so ein bisschen... Ja, ein etwas mit flacheren Hierarchien gespicktes Team. Wie weit geht's für Miles Turner?
Ja, also flache Hierarchie ja sowieso. Also die Pacers werden eins der wenigen Teams sein, wo so 3-4 Leute so zwischen 12 und 14 Shot-Attempts pro Spiel da wahrscheinlich rumhovern. Ich sehe natürlich einen Miles Turner für mich. Das muss derjenige sein, der die meisten Shot-Attempts bekommt. Meine Marke, mein Over-Under ist da bei 15 und ich würde mir wünschen, dass er tatsächlich mehr bekommt. Also ich würde einfach versuchen, auch wenn es vielleicht nicht die beste Idee ist, tatsächlich in dieser Saison aus Miles Turner einen Kristaps Porzingis zu machen. Also wirklich, in New York wird ein Porzingis eine Riesenrolle, diesmal bekommen und ich erwarte mir eigentlich fast eine ähnliche Rolle von einem Miles Turner. Auch wenn der offensiv nicht ganz so talentiert ist wie ein Porzingis, das ist einfach nochmal eine andere Stufe, will ich da einfach wirklich mehr sehen. Für mich ist er halt wirklich so spannend, weil für viele war er, glaube ich, in der letzten Saison auch schon ein Kandidat für Most Improved Player und eigentlich bis auf seine verbesserten Shooting Splits, weil da hat er wirklich einen guten Sprung gemacht von 53% True Shooting, was so leicht unterdurchschnittlich ist, zu 58,5, was ein sehr guter Wert ist, aber an sich, die Stats lesen sich super aus der letzten Saison, aber im Prinzip hat er einfach nur mehr Minuten gespielt. Was witzig ist, wenn du per 36 guckst, hat er eigentlich fast die identische Saison gespielt, also wirklich beide Male per 36 so um die 16 Punkte, 8 Rebounds, gut 2 Blocks, was natürlich super ist, vor allen Dingen defensiv. Miles Turner jetzt schon einer der besseren Rim Protector der Liga, was aber auch spannend ist, der Junge war brandheiß in der ersten Saisonhälfte, also ist wirklich massiv gestartet und hat dann extrem nachgelassen. Von Februar bis Ende der Regular Season waren es dann auf einmal nur noch 46,7% aus dem Feld und vor allen Dingen nur noch 20% von draußen und es wurde auch in den Playoffs nicht besser. Die Pacers hatten ja nur 4 Spiele, aber das war jetzt auch nicht unbedingt wirklich schön, was man da sehen konnte. Da waren es in 4 Spielen 43% aus dem Feld, kein Dreier getroffen. Ja, und das ist jetzt die große Frage. Wie reagiert er darauf? Konnte leider dieses Niveau nicht halten, was natürlich für ein Sophomore auch ganz normal ist, aber für mich ist jetzt wirklich dieses Jahr, kann das dieses Jahr sein, wo er wirklich ein Most Improved Player Kandidat ist? Weil für mich, das finde ich auch immer wieder schön, Miles Turner, der perfekte Kandidat, wirklich das perfekte Beispiel, warum Sophomore einfach nicht ein Most Improved Player sein sollte. Ja. Also jetzt ist das wirklich das Jahr, wo er das potenziell zeigen kann und ich traue es ihm auch zu. Also ich hoffe, dass er da wirklich diesmal ein bisschen konstanter ist und die große Rolle ähnlich effizient, einen ganz leichten Drop muss man da irgendwie mit einrechnen, aber wenn er das ähnlich hinbekommt, vielleicht so bei dem True Shooting-Wert so um die 56-57% mit ein bisschen höheren Volumen, dann wäre das schon mal eine super Story.
Ja, ich wollte gerade sagen, mit einem kleinen Job auf, glaube ich, was Effizienz angeht, sollte man rechnen, darf man rechnen, ist im dritten Jahr dann mit vergrößerter Rolle auch normal. Ich bin gespannt. Ich mag den Kerl, ich mag sein Skillset, hat eine schöne weiche Hand, also ist für mich einfach ein interessanter Junge. So Mini-Porzingis finde ich ganz interessant. Defensiv ist er schon relativ weit für sein Alter, auch so die Advanced-Metriken sehen da sehr, sehr gut aus am defensiven Ende. Offensiv bin ich wirklich gespannt, was mit dem Dreier passiert. Letztes Jahr hat er, glaube ich, 1,5 Attempts oder so ähnlich gehabt, also auch noch nicht das ganz große Volumen. Wenn man sich das Team mal so anguckt, ja, Thaddeus Young ist irgendwie ein Stretch-Vierer, Bojan Bogdanovic ein Shooter. Ich war irgendwie im Sinne von sein Selbstbild, das meinte ich damit, der ballert ja schon ganz gerne mal. Bogdanovic, klar, ist irgendwie sein einziger Job ist ballern. Ich bin gespannt, wie Miles Turner wirklich, wie viel er draußen rumhühnern wird. Ja, wird eine spannende Saison. Make or break ist es natürlich nicht, aber finde ich schon irgendwie spannend, wie weit es gehen kann für ihn, wenn es gut läuft. Ist ein geiler Typ, ich mag sein Skillset, ist natürlich Most Improved, irgendwie ein Kandidat im dritten Jahr sowieso. Schauen wir mal, ist natürlich auch mein Player to watch. Fantasy-mäßig kann ich mir vorstellen, werde ich mir den Jungen mal gönnen, weil ich glaube, der wird auch so ein bisschen, gerade was Blocks und Steals, also so ein bisschen Counting Stats, ist er einfach ein guter Mann, gut von der Linie, macht wenig kaputt. Also ist jetzt hier mein Sneaky, holt euch mal als Turner, würde ich sagen. So ist es.
Ja, also das auf jeden Fall, der wird, boah, was ist da das Over-Under, also ein spätestens in der zweiten Runde vielleicht sollte man schon mal Richtung Miles Turner gucken. Oha, also der könnte wirklich...
Das ist schon arg früh, ne? Aber kann sein, ne?
Das könnte ein Fantasy-Monster werden. Wirklich mit der Stilrate, mit den Blocks, gute Effizienz und das potenziell mit so fast 20 Punkten pro Spiel. Also der Junge wird schon massiv liefern, Fantasy. Also ich bin gespannt. Dann auch Thaddeus Young. Also den hast du auf jeden Fall verwechselt. Also das ist auf jeden Fall kein Stretch-Vierer. Der hat in der letzten Saison seinen Dreier gefunden. War das erste Jahr tatsächlich, wo er da so einigermaßen okay war. Aber auch mit einem niedrigen Volumen. Also mal gucken. Miles Turner für mich, wie gesagt, wenn ich eine Top 3 aufstellen müsste mit meinen Most Improved Player Kandidaten, dann wäre er da definitiv drin. Deswegen Prototyp. Wird spannend. Ich komme zu meiner Bold Prediction und da bin ich sehr gespannt, was du gleich hast, weil du ja scheinbar auch Lance Stephenson hast. Also ich hoffe, wir haben nicht genau das Gleiche. Aber meine
mit Bold Sicherheit Prediction, nicht.
Wenn wir Lance Stephenson denken, woran denke ich da als erstes? Ich denke an die guten alten Zeiten und da fühlt man sich fast schon alt, so als Ende 20er NBA-Fan, wenn man da mal feststellt, dass die guten Zeiten für Lance Stephenson einfach schon verdammt lang her sind. Also 2013, 2014, das war das Lance Stephenson-Jahr, hat er die Liga in Triple-Doubles angeführt. 5 waren's und da muss man ja auch mal sagen, ganz geile Entwicklung von der Liga. Die nächsten 3 Jahre danach hat ja Westbrook jedes Mal gewonnen. 15 waren's noch 11 Triple-Doubles, 2016 waren's 18 Triple-Doubles und wir wissen natürlich alle, was in der letzten Saison passiert ist, 42 Triple-Doubles. Also was für eine heftige Entwicklung. Aber ich bleibe bei den Triple-Doubles, weil weil in den letzten 3 Jahren hatte Lance Stephenson ein Bagel, nicht eins. Und ich glaube, dieses Jahr wird es endlich wieder der Fall sein. Die Rolle ist eigentlich maßgeschneidert dafür. Von daher müssen wir gucken, was du mir durchgehen lässt als Bold Prediction. Ich fände es schon bold zu sagen, Lance Stephenson, vor allen Dingen von der Bank. Ich glaube, er wird 3 Triple-Doubles in dieser Saison liefern.
Also 3 lasse ich dir definitiv durchgehen. Bei einem hätte ich gesagt, das ist ein bisschen dünn, aber 3 lasse ich dir auf jeden Fall als Bold durchgehen. Um mal ganz kurz auf Thaddeus Young zurückzukommen. Also der Kerl hat immerhin vor 3 Jahren über 300 Dreier gebombt, vor 2 Jahren über 200 Dreier gebombt, letztes Jahr 120. Also natürlich ist er nicht der Prototyp eines Stretch-Vierers, aber ist schon jemand, der, obwohl er ihn nicht wirklich gut im Tank hat und nicht besonders gut trifft, nicht abgeneigt ist, auch von draußen abzudrücken. Das wollte ich damit eigentlich in erster Linie gesagt haben.
Zurück aber zu er ist erst ein guter NBA-Spieler, seitdem er es gelassen hat, weil dann ist er wirklich
ein hocheffizienter
Spieler geworden. Vorher war es halt Schwachsinn.
Deswegen, aber das habe ich ja auch dazu gesagt, dass er sich selber da offenbar besser sieht, als das tatsächlich die Realität irgendwie hergibt. Zurück zu Lance Stephenson. Bei mir, Bold Prediction geht in eine völlig andere Richtung. Geht also wirklich 180 Grad in die andere Richtung. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Du weißt halt nie so wirklich, was du bekommst bei Lance. Wenn du bei BK Ref mal reinguckst, bei ihm fand ich ganz interessant. Der hat tatsächlich, wenn man mal seine Rookie-Season ausklammert, weil die so ein bisschen außer Konkurrenz ist, es gab Jahre, da hat er 37% aus dem Feld geschossen. Es gab Jahre, da hat er fast 50% aus dem Feld geschossen mit solidem Volumen. Also der hat wirklich einen Floor, der überschaubar ist, aber auch eine Ceiling, die ganz amtlich ist. Ich tippe drauf, dass wir ein Ballerjahr sehen werden von Lance Stephenson. Ich glaube, dass der schon von der Bank auch seine Airtime bekommen wird. Ich denke, dass er wirklich, was seine Field Goal Percentage angeht, in den niedrigen 40ern sich wieder ansiedeln wird, also kein besonders gutes Jahr haben wird. Dementsprechend meine Bold Prediction: Lance Stephenson wird im nächsten Jahr schlechter aus dem Feld schießen als Andre Drummond von der Linie. Das ist ein enges Ding. Andre Drummond hat letztes Jahr 38,6% geschossen. Sprich, ich spekuliere mal damit, dass Drummond dieses Jahr die 40 knackt. Ob er von unten wirft, ob er mit Augen zuwirft, ist mir scheißegal. Aber der muss jetzt mal 40% aus dem Feld werfen. Und dann glaube ich, wird Lance Stephenson mit solidem Volumen und soliden Minuten in einem für mich nicht besonders funktionalen Team ballern ohne Ende, wird nicht besonders effizient sein und wird es schaffen, weniger aus dem Feld zu schießen als Andre Drummond von der Linie.
Oh, ich weiß nicht, wie bold ich das wirklich finden soll, weil ich sehe irgendwie eine relativ irrational gute Saison von Andre Drummond kommen. Also wir werden noch über die Pistons reden. Er muss auf jeden Fall strukturell da was verändern, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Andre Drummond diesmal so aus dem Nichts, und das hört sich ja schon geil an, irgendwie so 45% vielleicht von der Linie macht. Und dann ist
um
es ja
zu verteidigen, tatsächlich, Lance Stephensons Career Field Goal Percentage ist bei sehr soliden 45%.
Ja, ich weiß, so, der ist ja auch
regelmäßig so wenig
shooten. Der kann wirklich extrem effizient sein unterm Korb, wenn er wirklich zum Korb kommt, da ist er gut. Wenn er anfängt, lange Midranger zu nehmen und vor allen Dingen auch sehr viele Dreier, dann wird er ineffizient. Ja, ich lasse es dir einfach mal durchgehen, weil es eine schöne Idee ist. Also da hast du Arbeit reingesteckt, das muss ich belohnen, von daher nehmen wir das mal. Und ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das wirklich klappen wird. Weil aber nicht unbedingt, weil Lance Stephenson so schlecht ist, sondern eher, weil Andre Drummond vielleicht ein bisschen besser wird.
Ich bin gespannt. Also ich meine, er hat es tatsächlich in seinen 5 Jahren in der Liga geschafft, ein Jahr knapp über 40 und sonst immer klar unter 40% zu schießen von der Linie. Also da müsste schon ein bisschen was passieren. Schauen wir mal. Also Drummond wird auch eine interessante Personalie an anderer Stelle dann nochmal. Ich bin gespannt, aber ja, ich bin ganz guter Dinge, dass vielleicht pendelt er sich bei 41-42% ein und Lance schafft es, drunter zu bleiben.
Ja, spannend. Dann sind wir inzwischen angelangt bei den Szenarien, die wir uns so vorstellen können für die Pacers. Ja, finde ich relativ langweilig. Best Case weiter als 38 will ich eigentlich nicht gehen. Vielleicht ganz in einem krassen Szenario 40. Aber ein Drop-Off zur letzten Saison, das war ja sogar mit Paul George und mit einem Jeff Teague und mit einem Miles Turner, der eine gute Saison gespielt hat, waren es 42 Siege. Also das müssen schon deutlich weniger werden. Von daher, Worst Case, so viel unter 30 sollte es auf jeden Fall nicht werden. Da ich in der 30 hier stehen. Dafür sind sie ansonsten dann doch irgendwie noch zu stabil und vor allen Dingen ja zu tief eigentlich, auch wenn sich das schon wieder komisch anhört. Wir werden irgendwo in der Mitte landen, da musst du mir gleich nochmal sagen, wen, ja, was wir hier an 11 an Siegen getippt hatten. Wir müssen ja natürlich drüber kommen, also sag du erstmal, was du hast.
Ja, also ich habe die Zahlen einfach glatt gemacht, weil, ja, aus Mangel an Alternativen, Worst Case sind bei mir 30, Best Case sind 40, aber wie gesagt, mit 40 rechne ich nicht im eigentlichen Sinne, da müsste für mich schon sehr, sehr viel zusammenlaufen. Viel drunter, unter 30 sollte es in diesem Osten untenrum jetzt eigentlich auch nicht werden. Von daher sind mein Tipp tatsächlich am Ende 34 Wins. Wir haben die Nets an 11 gehabt mit 33 Wins. Also da müssen wir drüber. Ja, dann können wir uns jetzt auf irgendwas einigen. Also
komm, lass einen mehr
machen. Wir werden 35, aber
wir müssen ein bisschen an Wind sparen. Also
mehr als die Netz.
Ja, einen mehr als die Netz.
Also bleiben wir bei meinen 34.
Ja.
Ja, stabil. Das ist okay. Dann können wir das hier einloggen und dann sind wir hier gut on pace. Gefällt mir. 34 Wins.
Ja, dann machen wir weiter und springen einfach mal in den Westen. Und diesmal werde ich mal die harte Arbeit, die es jedes Mal ist, übernehmen, mal so ein bisschen zu erklären, was in der Offseason passiert ist. Auch da war es wirklich eine nicht gerade einfache Entscheidung, wobei die uns jetzt, glaube ich, dann doch deutlich leichter gefallen ist, als es jetzt tatsächlich in den letzten beiden Plätzen soweit war. Es ist ein verdammt spannendes Team, weil sollte das passieren, was wir jetzt wirklich sehen für dieses Team hier in unserer Prediction, dann ist das schon verdammt selten, weil ich glaube, nicht wenige würden behaupten, dass die Pelicans, und das ist unser Team an Platz 10, wirklich zwei der besten 20, vielleicht sogar 15 Spieler in der NBA haben, aber trotzdem nicht in die Playoffs kommen werden. Und das ist natürlich schon eine heftige Nummer. In der letzten Saison, in der natürlich DeMarcus Cousins spät erst zu dem Team dazugestoßen ist, waren es 34 Siege, 48 Niederlagen. Wir sehen also schon einen Schritt nach vorne, aber in dem harten Westen dann doch nicht ganz so sehr. Es hat sich ein bisschen was getan, nicht ganz so viel wie eben bei den Pacers hatten wir, hatte ich fast wieder vergessen. Fangen wir einfach mal an mit dem großen Move und das war ein Resigning, das war natürlich Jrue Holiday, der einen massiven Vertrag bekommen hat. Es sind erstmal nur 5 Jahre 126 Millionen, es könnte aber so weit gehen, Jrue Holiday ist tatsächlich einer derjenigen in der NBA, der die meisten Incentives hat in seinen Verträgen, also je nachdem nach Boni, da sind so Sachen bei wie eine Mindestanzahl von Spielen oder eventuell auch ein All-Star-Nod oder Postseason-Run, dann könnte der Vertrag von Jrue Holiday bis zu 150 Millionen wert sein für 5 Jahre, also das ist wirklich, wirklich massiv. Ansonsten ein paar schöne kleinere Moves, also viel fürs Minimum dazu gekommen, dazu erstmal Rajon Rondo, also DeMarcus Cousins und Rondo sind wieder vereint. Ian Clark von den Golden State Warriors, der einfach leider finanziell nicht mehr reingepasst hat, auch fürs Minimum knapp 2 Millionen ein Jahr dabei. Tony Allen wirklich, First Team All Defense Tony Allen gab es auch nochmal mit dazu, also auch da die Boston Connection, auch fürs Minimum. Darius Miller, den werden viele von euch kennen, die deutsche Bundesliga verfolgen, der hat die letzten 2,5 Jahre bei den Brose Baskets Bamberg verbracht, ist da ja ein Mann, der tatsächlich auch schon mal für die Pelicans gespielt hat, kommt da also wieder. Und bei den Abgängen ist es ein kleines bisschen weniger, da war vor allen Dingen der Move, und das war so ein bisschen während der Draftnacht, Tim Frazier, der relativ viele Minuten als Ballhändler für die Pelicans ersetzen soll, übernommen hat, der wurde da so ein kleines bisschen fragwürdig getradet. Also es ging erstmal damit los, dass die Pelicans hochtraden konnten. Sie hatten eigentlich Pick 40, konnten ein bisschen Kohle drauflegen, haben dafür den 31. bekommen, haben da Frank Jackson gepickt. Über den werden wir jetzt keine großen Worte verlieren, da fehlt uns die Expertise. Und dann haben sie Tim Frazier auch noch für einen späten Second-Rounder für den 52. Pick an die Wizards verschifft und den 52. Pick dann letztendlich für Cash weiter verschifft. Also letztendlich Tim Frazier abgeladen, bisschen Kohle bekommen. Müssen wir gleich drüber reden, wie wir das sehen. Ja, das waren im Prinzip die Moves schon und du darfst mir sagen, wie du das Ganze so empfunden hast.
Das weiß ich noch nicht genau. Also ich habe mich relativ schwer getan. Es gibt Sachen, die ich sehr, sehr kritisch sehe, aber man muss es eben wieder in so ein bisschen größeren Kontext einfangen. Natürlich ist irgendwie das, was wahrscheinlich am Ende des Tages hier die Note ausmacht, primär die Extension für Jrue Holiday. Natürlich muss man auch über Rondo sprechen, das machen wir dann gleich nochmal. Bei Jrue Holiday ist halt das Ding, es ist völlig alternativlos. Ich finde den Deal übel, ich finde ihn, glaube ich, auch schlimmer als du. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als wir drüber gesprochen haben, schlimmer als die meisten. Muss jetzt mal reinziehen, die letzten Jahre 34, 40, 65 und 67, das sind Games played in einer Saison von Jrue Holiday. Der ist unfassbar viel verletzt, da kann er jetzt nicht viel dafür, aber der hat über 120 Spiele verpasst in den letzten 4 Jahren. So, jetzt hast du da einen Deal, der irgendwo zwischen 130 und 150 Millionen landen wird. Ich finde den absolut nicht gut, also wirklich nicht gut. Er hat 3 Mal in seiner Karriere aus 8 Saisons überhaupt 70 Spiele geschafft in einer Saison. Also es ist einfach nicht besonders viel. Der ist da echt ja von solchen geplagt. Aber, und das ist eben das große Aber, der Deal ist halt völlig alternativlos gewesen. Wenn du den nicht gemacht hättest, hättest du irgendwo auf dem Free-Agent-Markt einen adäquaten Ersatz versucht zu holen, hättest du als Pelicans-Organisation ungefähr 15 Millionen zur Verfügung gehabt. Dafür kriegst du natürlich nichts, was auch nur ansatzweise so gut ist wie Jrue Holiday. Insofern, ja, musstest du irgendwie in den sauren Apfel beißen und diesen Deal machen. Das macht ihn für mich aber nicht besser und das muss ich trotzdem bei mir irgendwo in die Note mit einfließen lassen. Ian Clark, finde ich, ist ein sensationelles Signing gewesen, wenn man das für so ein Jahr Veteran-Minimum-Deal irgendwie sagen kann. Super Backup-Guard, guter Shooter, also das ist letztlich das, was die Pelicans brauchen. Darius Miller, sorry, kann ich nichts zu sagen. Ich habe gelesen, dass er Finals MVP war und zwei Titel hatte, aber das war's dann auch. Also ich bin da einfach in der BBL überhaupt nicht unterwegs. Und dann natürlich Rajon Rondo, auch ein Jahr 3,3 Millionen. Ist ein guter Freund von Boogie. Es bedeutet für mich in erster Linie mal, dass du Jrue Holiday viel mehr Offball einsetzen kannst, viel mehr als quasi Shooting Guard, was ich sehr, sehr positiv finde. Da reden wir dann sicher auch gleich nochmal drüber. Insofern finde ich das Signing in dem Kontext gut. Wenn du ein Playoff Rondo erwarten kannst, vielleicht eventuell, dann kann das ein richtig guter Deal sein. Wenn das eher so ein bisschen, ja, nicht unbedingt der topmotivierte Rondo sein sollte, falls es bei den Pelicans an sich sportlich nicht so gut läuft, dann kann das auch schnell in eine falsche Richtung gehen, aber ist eben einigermaßen risikolos. Von daher finde ich das Gesamtbild, du bist halt so ein bisschen im Win-Now-Modus, wenn man das so sagen kann. Boogie wird Free Agent nach dieser Saison. Das heißt, du musst jetzt wirklich allen Beteiligten, vor allem ihm und Anthony Davis, beweisen, dass du irgendwie da eine gute Zukunft anbieten kannst. Ansonsten geht das ganz schnell in die völlig falsche Richtung. Dann ist das für mich irgendwie eine Offseason. Ja, bei mir steht hier irgendwie eine 3-. Also, weiß ich nicht. Für mich hast du die Shooting-Probleme, die du hast, nicht so wirklich gelöst. Wie gesagt, die kleinen Moves ganz gut. Den Holiday-Move, ja, ich finde ihn scheiße, aber du musst ihn wahrscheinlich irgendwie machen. Aber ich wusste nicht ganz, wie ich das in eine Note gießen soll. Also, bei mir ist es am Ende eine 3- geworden, weil ich es irgendwie, ja, konnte es nicht viel anders machen. Aber insgesamt ist es für mich trotzdem ein, zwei Shooter mehr hätte ich mir gewünscht und irgendwie eine andere Lösung mit Jrue Holiday, die du anscheinend nicht erreichen konntest. Ja, wie hast du das Ganze in eine Note gegossen?
Ja, ich kann es gut verstehen, sehe da aber gerade so ein bisschen Parallelen zu den Memphis Grizzlies. Da war ich so ein bisschen kritischer und das natürlich auch so ein bisschen, weil ich einfach die Jahre davor ein bisschen mit reingerechnet habe. Das ist dann immer ein kleines bisschen unfair, so wie ich jetzt auch die reine Offseason, nur wirklich dieses Jahr exklusiv, bisschen besser sehe, also auch eine ganze Note besser, da bin ich bei der 2-, einfach wirklich wegen der reinen Alternativlosigkeit. Also ich finde den Vertrag von Holiday mindestens genauso schlimm wie du, also wirklich, kann okay. Ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber das ist trotzdem natürlich ein Point Guard, den du, also inzwischen nicht mehr Point Guard, aber jemand, den du halten musst, das ist wirklich völlig alternativlos. Du hattest keine Möglichkeiten, sonst groß irgendwie dein Roster aufzubessern und du musst ihn halten, weil er schon ein Qualitätsspieler ist und du einfach natürlich irgendwie ein Konstrukt schaffen musst, in dem ein DeMarcus Cousins bereit ist, wieder zu re-sign, der Free Agent sein wird nach der Saison, und in dem du vor allen Dingen ein Konstrukt, in dem du einen Anthony Davis längerfristig binden kannst, ohne dass der irgendwie einen Trade fordert. Also von daher mussten sie das machen, und wenn du dann den Rest bedenkst, also Draft fand ich erstmal so ein bisschen, diese Tim Frazier-Aktion fand ich ein bisschen fragwürdig, ob du den Jungen jetzt unbedingt brauchst, die nächste Frage, aber den jetzt wirklich einfach für ein bisschen Cash quasi wegzuschmeißen, und der hat ja schon echt nicht unwesentliche Minuten gespielt in letzter Saison, das fand ich nicht so gut, aber die ganzen kleinen Moves, also dafür, dass wirklich kein Space vorhanden war, einen Rondo zu bekommen, der wirklich ernsthafte Chemistry hat auf dem Court mit einem DeMarcus Cousins. Also ich finde, nur bei den Pelicans finde ich, glaube ich, diesen Move jetzt tatsächlich mit Rondo gut, weil ich mir das gut vorstellen kann, gerade auch neben einem Jrue Holiday. Ich finde den Ian Clark Move auch wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine glatte 1. Tony Allen kannst du auch einfach mal machen. Also das ist jemand, der tut dir erstmal natürlich für den Lockerroom gut, der bringt einfach ein bisschen Intensität rein, der bringt Kultur rein. Und das ist, glaube ich, auch was, was den Pelicans wirklich fehlt, weil Anthony Davis, auch wenn er sportlich ein Superstar ist, nicht die Persönlichkeit hat, und DeMarcus Cousins natürlich auch sportlich ein Superstar ist, aber auch nicht die, ich gehe jetzt mit positivem Beispiel voran, Persönlichkeit hat. Also das sind alles runde Sachen. Darius Miller kann ich sportlich auch nichts dazu sagen. Deswegen, wenn du das große Ganze jetzt wirklich siehst, ganz exklusiv, was ist in diesem Sommer passiert, gebe ich eine 2-.
Na, stabil, dann hast du sie da auf jeden Fall ein bisschen besser unterwegs als ich. Ich sehe schon ein, dass ich da ein bisschen viel sozusagen auf den Gesamtkontext und weniger exklusiv auf diese Offseason gelegt habe, so wie du es bei Memphis gemacht hast. Für mich ist einfach dieses Jrue Holiday Signing, boah, es tut mir einfach massiv weh. Ich mag den Kerl. Wenn du mir sagst, dass der die nächsten Jahre, weiß ich nicht, 70 plus Spiele macht, und das ist ja schon, also da rechnest du ja schon mal 10, 12 verpasste Spiele mit ein, würde ich sofort unterschreiben, dann ist das nach wie vor ein Qualitätsspieler, der dir weiterhilft. Aber es gibt halt auch locker das Szenario, dass Jrue Holiday in den nächsten 3 insgesamt 150 Spiele macht, weil das die letzten Jahre einfach ähnlich war. Und da finde ich es einfach echt ein bisschen schwierig. Ansonsten, ja, hast du ein paar vernünftige Moves gemacht. Wenn wir aufs Lineup kommen, da gibt's da für mich ungefähr 20 echt interessante Themen und Fragen, über die wir irgendwie sprechen müssen. Ich glaube, das Starting Lineup sollte relativ klar sein. Spätestens seit sich Solomon Hill verletzt hat, wird Rondo auf der 1 starten, Jrue Holiday auf der 2, Anthony Davis auf der 4, Boogie auf der 5, auch kein großes Geheimnis. Und ich gehe mal davon aus, Etuan Moore wahrscheinlich auf der 3. Da hättest du vielleicht gern Solomon Hill gesehen. Müssen wir drüber sprechen. Für mich ist es einfach faszinierend. Wir ranken dieses Team irgendwie relativ klar aus den Playoffs. Für mich auch mit gutem Gefühl mittlerweile, auch wenn es irgendwie stark war. Man kann halt echt einen Case dafür machen, dass du den besten Power Forward und den besten Center der Liga hast. Also ich würde das vielleicht nicht unterschreiben, aber es geht ähnlich in so eine Richtung. Du hast zwei absolute Megastars, bist entsprechend natürlich irgendwie top-heavy und dahinter ein bisschen dünn. Ich finde es ein bisschen problematisch, dass du wirklich gerade auf dem Flügel echt ein Qualitätsproblem hast. Und so wie sich die Liga heute entwickelt, ist eben, sind Wings verdammt wichtig. Da muss man mal schauen, wie weit man das wirklich countern kann. Wenn man sagt, wir haben einfach unsere zwei Twin Tower und machen andere Probleme, anderen Trouble. Also ich habe letztens irgendwie in einem Podcast mehr oder weniger so ein bisschen plakativ gehört, klar, wenn dieses Team vor 10 Jahren oder in den 90ern ist super, heutzutage ein bisschen fehl am Platz, weiß ich nicht, soweit würde ich nicht mitgehen. Wahnsinnig viele spannende Storylines. Für mich erstmal so ein bisschen die Frage, erwartest du wahnsinnig viel Staggering? Erwartest du, dass wirklich einer von beiden immer auf dem Court ist? Oder glaubst du, du gehst einfach echt stumpf den Weg und sagst, pass auf, ihr 29 Teams, geht mal in die Richtung Smallball, Skillball, kleine Jungs, schnell spielen und wir sagen einfach, fuck you, hier sind unsere zwei Monster. Ja, arbeitet damit. Setzt euch damit auseinander. Also du musst es ja auch erstmal schaffen, als gegnerisches Team das irgendwie zu containen, ohne dass sie dich komplett auffressen. Also du kannst ja irgendwie, du brauchst halt Jungs, die das verteidigen können. Wenn du selber weiterhin irgendwie gegen die Pelicans mehr oder weniger klein oder Skillball, Smallball spielen willst, dann brauchst du ja Jungs, die trotzdem am defensiven Ende irgendwie so ein bisschen dagegen halten können. Ansonsten hängen die dir halt in den ersten 5 Minuten 23 Fouls an und dann hast du auch ein Problem. Also sehen wir wirklich einfach den Antagonisten hier kommen, sind unsere beiden großen Jungs. Seht mal zu, wie er damit klarkommt, oder erwartest du wirklich mehr Staggering als in der letzten Saison?
Es war schon viel zu viel Staring in der letzten Saison. Das hat mich wirklich richtig gestört. Also ich habe ja auch schon alleine für Spocks. Pelicans war natürlich ganz heißes Thema. Da habe ich mir ein paar Spiele angucken dürfen. Ansonsten hat es mich persönlich natürlich interessiert. Und ich fand es interessant, weil es natürlich irgendwie Sinn gemacht hat. Das sagt man ja immer wieder. Wenn du zwei so Superstars hast, durch die du durchspielen kannst, dann macht Staggern Sinn. Ich sehe es bei den Pelicans aber tatsächlich anders. Deswegen, ich habe keinen richtigen Player to watch. Ich habe die Situation von den beiden mir einfach nochmal intensiver angeguckt. Und es ist einfach unfassbar spannend, weil da ist Gentry als Coach gefordert, weil es halt schwierig ist. Also man hat es in der letzten Saison gesehen, die beiden haben keinen wirklichen Weg gefunden, wie sie jetzt super zusammen einfach, wie sie gut funktionieren und wie vor allen Dingen Synergie entsteht. Also beide waren noch gut auf dem Court, aber sie waren beide natürlich individuell nicht annähernd so gut, wenn sie mit dem jeweils anderen auf dem Court standen als alleine. Da hast du pro 36 Minuten gerechnet, lag ein Anthony Davis, wenn beide auf dem Court standen, auf einmal nur noch bei 22 Punkten, ohne einen Cousins lag er da fast bei 30 Punkten pro 36, bei einem Cousins waren es noch 25 Punkte pro 36 mit einem Davis, ohne ihn lag er da auch schon knapp bei 30. Was also, da sieht man, wenn beide auf dem Court standen in der letzten Saison, hast du nicht das Maximale rausbekommen, aber man sieht es dann an den Teamstats, dass es trotzdem einfach die beste Lösung ist, wenn beide zusammen auf dem Court standen. Da hatten die in den Minuten mit Cousins und Davis immerhin wirklich, also ein deutlich positives Net-Rating, die Pelicans in der zweiten Saisonhälfte, ein 106er O-Rating, was jetzt nicht sensationell ist, aber vor allen Dingen ein 101er D-Rating, was aller Ehren wert ist, mit nur Davis auf dem Court war das Net-Rating neutral und nur mit Cousins auf dem Court sah es zwar vielleicht offensiv ganz schön aus, aber war es eine defensive Vollkatastrophe. Die hatten fast ein 120er D-Rating, nur mit Cousins wirklich als Stretch-Fünfer, und da sieht man vor allen Dingen, dass die sich gegenseitig brauchen. Also in Cousins ist ein offensiver Megastar, wirklich vielleicht einer der talentiertesten Offensivspieler überhaupt, kann man fast mit einem Kyrie Irving vergleichen auf eine ganz andere Art und Weise, aber DeMarcus Cousins braucht Anthony Davis neben sich, weil der, auch wenn er sich offensiv vielleicht nicht ganz so entwickelt hat, wie wir es von ihm erhofft haben, trotzdem einfach ein Two-Way-Star ist und noch einen massiven Impact hat defensiv. Also von daher würde ich tatsächlich darauf gehen, wir versuchen in der Zeit, wo die beiden auf dem Court stehen, wirklich so gut wie möglich zu sein, und dann staggern wir so ganz leicht, weil sonst der Drop-Off natürlich auch massiv wird, aber du brauchst die beiden gemeinsam auf dem Court, sonst kann es nicht funktionieren.
Ich glaube auch, dass das der Weg sein wird, den sie versuchen werden. Ich habe nochmal tatsächlich mir die Mühe gemacht, ein bisschen genauer in die Spiele reinzugucken, die sie letztes Jahr wirklich zusammen gemacht haben. Er hat, glaube ich, 17 Spiele haben sie wirklich zusammen auf dem Parkett gestanden. Es gab dann hier und da nochmal ein paar DNPs, dann war Boogie nochmal gesperrt zwischendurch. In den 17 Spielen, wo sie wirklich beide mit signifikanten Minuten auf dem Court standen, sind die Pelicans 7-10 gegangen. Da hatten sie ein Netrating, was positiv war. 7-10 würde transformiert auf eine ganze Saison 34 Wins bedeuten. Also das ist immer noch nicht wahnsinnig berühmt. Aber natürlich, auch darüber haben wir gesprochen, sie haben vielleicht nicht genug gestaggert und dir fehlt natürlich die komplette Offseason in der Saisonvorbereitung. Zwei Jungs, die so prominent, sag ich mal, auch in ihrer Spielweise sind, die so viel Platz brauchen, die so viel Aufmerksamkeit brauchen, müssen sich aneinander gewöhnen. Erst recht, wenn das Jungs sind, die es gewohnt sind, der absolut unangefochtene Megastar ihres Teams zu sein und irgendwie mehr oder weniger alles machen zu können, wie sie gerade lustig sind. Natürlich braucht sowas ein bisschen Anpassungszeit, wenn du auf einmal zusammen auf dem Court stehst und irgendwie nicht genau weißt, wie bewegt sich der andere eigentlich gerade, vor allem wenn du beide irgendwie im Low- und High-Post unterwegs bist, da musst du dich natürlich aneinander gewöhnen. Von daher glaube ich, kann man erwarten, dass das besser funktionieren wird in der nächsten Saison. Wie weit es dann gehen kann, ich habe vorhin schon Thema Gesundheit angesprochen, Jrue Holiday extrem verletzungsanfällig, auch Anthony Davis leider immer mal wieder raus. Muss man mal beobachten, wie das da weitergeht. Und dann ist für mich tatsächlich eine der großen Fragen, wie weit es wirklich gehen kann mit den Pelicans, unabhängig davon, beziehungsweise separat davon, wie die beiden miteinander klarkommen und wie Lockerroom, Stimmung und so weiter sein wird, ist wirklich das Thema Spacing beziehungsweise Shooting. Also du brauchst, um da wirklich effizient zu sein, um zu sagen, ey, hier sind unsere beiden großen Jungs, die machen euch richtig Krach, brauchst du Jungs drumherum, die den offenen Wurf treffen. Letztes Jahr hat das nicht so richtig gut funktioniert. Die Pelicans waren tatsächlich, vor allem in den 17 Spielen, als beide großen Jungs dann da waren, eins der Teams, was die meisten wirklich offenen Dreier generiert hat, einfach weil du zum Double-Team musst, wenn da so ein Beast vor dir steht, den haben sie nicht besonders gut getroffen. Jetzt wirst du schon darauf hoffen müssen, dass ein Etuan Moore seinen Dreier gut trifft, was er im Tank hat, keine Frage, und dass ein Jrue Holiday dann als ein bisschen mehr Off-Ball, Shooting Guard, wie auch immer, eher in Catch-and-Shoot-Situationen gebracht wird und dann wirklich treffen kann. Natürlich kann auch Boogie sein Dreier treffen, ist keine Frage. Bei Anthony Davis sind wir beide, glaube ich, ein bisschen eher auf dem Zug, dass er bei dem bleiben soll, was ihn wirklich wahnsinnig gut macht. Es fehlt halt so ein bisschen, ja, es für mich fehlt schon noch so einer, wo du sagst, Ian Clark kann das natürlich irgendwie, aber da müssen schon echt die Jungs, die in der Verantwortung sind, den Dreier zu treffen, die müssen den auch verdammt nochmal treffen. Ansonsten wirst du einfach echt ein Spacing-Problem bekommen.
Ja, wirst du. Also klar, es hat ja einen Grund, warum wir sie hier auf 10 haben und das ist natürlich vor allen Dingen das. Also das verbunden damit, dass es nicht nur wirklich dünn ist hinten in der Rotation, sondern dass es einfach, dass das nix ist im Prinzip. Also es ist schön, Ian Clark reinschmeißen zu können, bloß das ist eine Tropfen auf die heiße Stein. Also es ist wirklich, es ist viel zu wenig und Spacing-Thema, das ist dann halt das große Problem und da erwarte ich den nächsten großen Schritt. Also die beiden großen Jungs müssen füreinander spacen und müssen vor allen Dingen viel mehr Action machen. Also was mich vor allen Dingen so aufgeregt hat, und das war der große Punkt, warum es nicht funktioniert hat, also zumindest nicht gut genug mit den beiden zusammen in der letzten Saison, war, dass die einfach nicht wirklich, also Synergie-Thema, gegenseitige Action. Das Ding war, dann hatten Cousins den Ball gehabt und Anthony Davis stand in der Ecke und war komplett wertlos. Und andersrum war es auch ähnlich. Wenn Davis dann wirklich Isolation gespielt hat, dann standen DeMarcus Cousins rum und hat eigentlich, in diesen Situationen haben sie fast nie sich gegenseitig irgendwie mal den Ball zugespielt. Und das sind Aktionen, das müssen sie einfach hinbekommen. Also mein Gott, Alter, lass DeMarcus Cousins mal ein Pick and Roll mit Anthony Davis laufen und schau, was passiert. Also da musst du einfach mal ein bisschen kreativ werden. Das sind Sachen, die können funktionieren. Und das müssen sie jetzt wirklich hinbekommen. Und da ist Thema Elvin Gentry, ist für mich jemand gewesen, der es vielleicht sogar schon verdient gehabt hätte, gefeuert zu werden. Und der sitzt natürlich auf dem Hot Seat. Also wir haben extrem viel Stabilität momentan, was die Coaches angeht in der Liga. Momentan wird er eher gezögert. Aber wenn es einen gibt, der auf dem Hot Seat sitzt, dann ist es Elvin Gentry. Weil da ist er gefordert. Das muss er als Coach hinbekommen. Weil am Talent scheitert es nicht. Also wie gesagt, Alter, du hast zwei der besten 15 Spieler der Liga, auch wenn natürlich Cousins defensiv Defizite hat und Davis momentan offensiv noch nicht ganz das ist, sind das trotzdem massive Talente, aber sportlich hast du es richtig gesagt, da guckt man zu einem Davis, der hat es noch nicht hinbekommen, gerade Spot-Up-Shooting, auch wenn er an sich einen schönen Wurf hat, wirklich trifft in Spot-Up-Situationen knapp 41% aus dem Feld, 0,93 Points per Possession, ist da wirklich ganz klar unterdurchschnittlich. Und Jrue Holiday, da ist schön zu sehen, der ist in einer ganz, ganz kleinen Sample-Size, war der einer der besten Cutter in der kompletten NBA, aber wie gesagt, Sample Size wirklich minimal, ist dafür aber wirklich auch ein stark unterdurchschnittlicher Spot-Up-Shooter in der letzten Saison geworden. Rondo hat seinen Dreier gefunden in der letzten Saison, aber auch bei kleinem Volumen, also wie viel willst du dir da erwarten? Das sind halt wirklich diese eklatanten Baustellen, die dazu führen, dass wir sie einfach nicht in den Playoffs haben.
Also wenn du mir jetzt wirklich sagst, dass du mit dem Szenario spielst, dass Rajon Rondo ein verlässlicher Dreier-Shooter wird, vergiss es. Also der Zug ist einfach abgefahren. Das kann sein, dass er ein bisschen fluky dann hier da ein bisschen mal was trifft, aber das wird nichts daran ändern, dass du Rajon Rondo immer noch unterm Screen verteidigst und sagst, ja, dann nimm ihn halt, dann schieß halt. Und das ist ja letztlich das, worum es geht. Vielmehr das, was bedeutet das für den Rest des Teams, als das, wie hochprozentig trifft den dann am Ende wirklich in dem kleinen Volumen. Da geht's mehr darum, wie weit kann ich absinken, wie weit kann ich es nicht. Also da würde ich jetzt mal nicht viel drauf bauen. Mein Player to Watch, weil du eben wirklich mehr oder weniger die Twin Towers zusammen reingeworfen hast, ist tatsächlich Elvin Gentry. Ich habe ein bisschen geschummelt, weil er kein Player to Watch ist, aber weil natürlich genau das greift, was du eben gesagt hast. Der ist jetzt sowas von in der Pflicht, da wirklich ein funktionales Team draus zu bauen. Wenn du zwei Ausnahmetalente und wirklich absolutes Top-Level dieser Liga hast, dann musst du irgendwie einen Weg finden, wie es zumindest auf einem vernünftigen Niveau funktioniert. Ich glaube, niemand erwartet, dass das irgendwie ein 50-Win-Team sein muss. Aber wenn die wirklich auf Kurs sein sollten, ungefähr da zu landen, wo wir sie eingerankt haben, dann wird Elvin Gentry diese Saison wahrscheinlich nicht als Head Coach überstehen. Zumindest wird dann massiv an seinem Stuhl gesägt werden, weil du da einfach kreativer werden musst. Letztes Jahr, wie gesagt, gebe ich ihm so ein bisschen Benefit of the Doubt. Du hattest nicht viel Zeit, das da wirklich vernünftig ineinander greifen zu lassen. Aber natürlich ist es genau das Two-Man-Game, Pick-and-Roll, wie auch immer. Die können beide ein bisschen mit dem Ball umgehen. Boogie natürlich erst recht. Da musst du einfach Wege finden, wie die voneinander profitieren können und wie sie einfach Probleme machen können. Und ganz ehrlich, wenn du mal so ein bisschen durch die Alternativen, durch die gegnerischen Teams guckst, es gibt auch nicht ewig viele Teams, wo du sagen kannst, sie können ihren Stiefel weiterspielen offensiv und können defensiv das in irgendeiner Art und Weise containen. Es ist einfach schwierig, wenn du zwei so eine Biester hast, die jedes Mal den Weg in den Post suchen, die versuchen, dir Fouls anzuhängen unterm Korb und die dir da einfach Stress machen mit ihrer Präsenz. Wie gut das dann wirklich funktioniert, ist die andere Frage. Aber also niemand hat Bock auf zwei so eine Monster in der Zone gegen sich zu verteidigen. Insofern wird das einfach, ja, wird's eine Aufgabe für Elvin Gentry. Aber ich glaube auch ein Luxusproblem, mit dem man leben kann, wenn du sagst, hier, pass auf, ich gebe dir zwei der 15, 20 besten Spieler dieser Liga, dann mach mal. Also natürlich ist da jetzt ein bisschen Druck auf dem Kessel, aber ich glaube, nichtsdestotrotz, hättest du ihm letztes Jahr vor einem Jahr gesagt, dass das jetzt seine Aufgabe ist, dann hätte er das Thema unterschrieben. Jetzt hast du wirklich mit Boogie einen dazu bekommen, der ein 2010-Lock jede Nacht ist. Das kann jetzt auch nicht jeder von sich behaupten. Ist sein letztes Vertragsjahr, hat noch kein einziges Playoff-Spiel in seinem Leben gemacht, aber ist natürlich ein Luxusproblem, was jeder Trainer gerne nimmt. Von daher sind sie für mich einfach ein spannendes Team. Ich glaube, kein wahnsinnig erfolgreiches, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber trotzdem was, worauf man sich freuen kann. Vor allem, wie gesagt, Jrue Holiday Off-Ball, finde ich den richtigen Weg, da wirklich zu sagen, dann ist Rondo wirklich unser Point Guard und Jrue Holiday darf da ein bisschen mehr abseits des Balles unterwegs sein. Ich kann mir vorstellen, dass das zumindest ganz gut funktionieren kann.
Ja, also das ist einfach die Aufgabe von Elvin Gentry. Wenn am Ende er aus beiden das Maximum rausholt und dann reicht's nicht, dann kann er Richtung Front Office gucken und sagen, ja komm, ihr habt mir nicht das Spielermaterial gegeben. Aber das muss er halt erstmal schaffen. Und da waren sie, wie gesagt, weit, weit von entfernt in der letzten Saison. Also ich bin auch extrem gespannt und kommen wir langsam mal zu der Bold Prediction, wa?
Ja, können wir machen.
Achso, noch ein Case, den man jetzt nochmal wirklich vorwegnehmen muss. Auch Thema jetzt wirklich, warum sie ein 10 haben. Was bei mir wirklich auch ganz stark da einfach mit einfließt, ist, wir müssen über ein realistisches Szenario denken. Und es gibt einfach wirklich dieses Restszenario, und das wird später nochmal bei Worst Case kommen, dass da wirklich eventuell der Stecker gezogen wird. Dass es so wenig klappt zwischen den beiden, dass du vielleicht einen Cousins dann noch kurz vor der Deadline irgendwie traden musst, um überhaupt Gegenwert zu bekommen. Und wenn du damit anfängst, dann ist natürlich völlig klar, dass sie außerhalb der Playoffs sind. Also die Pelicans sind ein ganz, ganz gefährliches Team, wenn man da irgendwie subjektiv rangeht und sagt, ich betrachte nur das Best-Case-Szenario. Dann wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die haben dann jetzt für unsere Analyse gerade überhaupt kein Verständnis. Aber es gibt einfach auch ein sehr realistisches anderes Szenario. Aber kommen wir zu dem positiven Szenario, und das ist meine Bold Prediction. Ich gehe jetzt einfach mal wirklich darauf, und ich finde schon, dass das bold ist. Meine Bold Prediction, die Pelicans kommen in die Playoffs, und das passiert nur, wenn Anthony Davis, der in letzten Saison tatsächlich ja sogar der First Team All-NBA Center war, auch wenn ich das nicht gut fand, die Entscheidung, dass er und Cousins wirklich beide All-Stars werden und beide in einem der All-NBA Teams landen. Das ist meine Bold Prediction.
Stabil, die lasse ich dir auf jeden Fall durchgehen, allein schon, weil wir sie eben außerhalb der Playoffs haben und ich da auch wirklich einigermaßen in Anführungsstrichen optimistisch oder zumindest relativ überzeugt bin, dass wir damit am Ende der Saison ganz gut liegen könnten. Von daher lasse ich dir durchgehen. Natürlich dreht sich meine Bold Prediction auch um die beiden mehr oder weniger. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Meine Bold Prediction, das kombinierte Season High von Boogie und Anthony Davis wird höher sein als das Season Low der Atlanta Hawks. Im Sinne von, es wird ein Spiel geben, in dem Boogie und Anthony Davis zusammen mehr Punkte scoren werden als das Season-Low der kompletten Atlanta Hawks in einem Spiel. Im letzten Jahr, wenn man sich das mal anguckt, es gab viermal ein Team, was weniger als 70 Punkte gescored hat in der letzten Saison. Das waren die Mavs, die haben es mit 64 da wirklich ans Ende der Liste geschafft. Die Hawks tatsächlich auch 68 und die Bulls und Magic einmal 69. Wenn man sich anguckt, was haben Boogie und Anthony Davis zusammen gescored, in der Regel war das noch nicht so ewig berühmt. Da waren sie zusammen in den 50ern, was immer noch um Gottes Willen nicht schlecht ist. Aber da haben sie noch nicht wirklich den Fall gehabt, dass sie beide zusammen 40 und 45 auflegen, was man sich irgendwie vorstellen kann. Deren Season High waren tatsächlich 71 im letzten Jahr. Insofern weiß ich nicht, ob du mir die Prediction durchgehen lässt. Aber ich prognostiziere einfach mal, dass es ein Spiel der beiden geben wird, wo sie zusammen, weiß ich nicht, 84 Punkte scoren. Und damit werden sie besser sein als das Season Low der Hawks, weil ich mir bei denen eben auch vorstellen kann, dass es ein Spiel geben wird, wo die keine 70 Punkte scoren. Ist das für dich bold genug?
Also verstehe ich das gerade richtig? Du prediktest jetzt quasi das Season High gerade von Cousins und Davis zusammen, siehst das irgendwo so bei Mitte 80.
Genau, und sehe das und das glaube, ist ja schon andersrum mal nicht gleichzeitig. Bold,
muss man sagen. Also es gibt ja schon echt ein Szenario, wie die 90 plus zusammen auflegen und Scheiß.
Wie gesagt, letztes Jahr hat das noch gar nicht funktioniert.
Das ist klar. Aber ich kann es nachvollziehen und ich lasse es dir durchgehen, weil ich es in dem
gleichzeitig
Sinne
müssen die Hawks eben es auch schaffen, mal ein Spiel zu haben, wo du weniger als 80 scorest.
Ja, und das sehe ich in dieser Saison nicht so wirklich wesentlich unwahrscheinlicher, weil du einfach, also die Hawks werden offensiv jetzt nicht gut sein, aber es wird sich einfach was verändern. Also in der letzten Saison hattest du wirklich den Faktor, bei Millsap ging nichts oder Millsap war gar nicht da. Dann hattest du diesen Howard-Faktor, der dich nur langsam gemacht hat in dem Spiel. Also ich sehe bei den Hawks eher so offene Tür und auch ballern. Und deswegen glaube ich nicht, dass die wirklich Season Low, aber es kann halt schon locker auch 80 sein und da werden sie drüber kommen. Also ich find's nicht bold, aber ich lasse es dir durchgehen.
Okay, ich habe extra die Hawks reingenommen, um es bold zu machen, weil ich, wie gesagt, eigentlich auch davon ausgehe, dass die offensiv zumindest ein bisschen ballern werden. Ich habe noch ein paar Alternativen, also gleiches Szenario sozusagen, die es noch ein bisschen bolder, weil unwahrscheinlicher machen, die da heißen, das kombinierte Season High von den beiden wird größer sein in diesem Spiel als das des Gegners. Also es wird ein Spiel geben, in dem die beiden ihren Gegner outscoren. Das ist natürlich noch deutlich bolder.
Das ist wirklich bold. Also das, ja, dann nehmen wir das ist schon fast... Nee, also machen wir das mit einem Zusatz. Ich lasse dir die andere wirklich durchgehen, muss schon mal passieren. Also 90 zusammenscoren ist auch wirklich schon unwahrscheinlich, das ist schon echt viel. Ja, nehmen wir einfach, schreiben wir beides mal mit auf und gucken, was passiert. Finde ich schon in Ordnung.
Stabil. Okay, dann sind wir damit durch und kommen zum Best-Worst-Case-Szenario. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wo du den Best-Case eingerankt hast. Ich leg mal vor, was passieren muss, ist, glaube ich, klar. Du brauchst Gesundheit von Anthony Davis, von Jrue Holiday. Es muss irgendwie zusammenpassen, du musst einen besseren Job machen. Rajon Rondo muss Playoff-Rondo sein. Ich habe mich mega schwer getan, da wirklich trotzdem eine Ziffer ranzuhängen und habe ein bisschen symbolisch tatsächlich, habe mich dafür entschieden, da eine 49 hinzuschreiben, weil ich tatsächlich sage, selbst in dem Best-Case, in diesem knüppelharten Westen sehe ich dieses Team nicht als 50-Win-Team. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen in diesem Westen. Da sehe ich zu viele andere Teams wirklich noch besser, auch wenn bei den Pelicans alles gut läuft. Von daher nur 49. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir da locker eine 55 steht in dem Best Case. Bin gespannt. Hau mal raus, was ist der Best Case für die Pelicans?
Nee, ich bin schon gerade schon ein bisschen erschrocken gewesen wegen deines Best Case tatsächlich. Aber klar, es ist halt das Ding. Also man darf nicht vergessen, wir reden da oft immer drüber, die Pacers waren jetzt ein perfektes Beispiel. Die sind relativ safe, meiner Meinung nach, so von der Spanne, die sie haben. Aber bei den Pelicans kann es halt extrem hoch sein, es kann extrem gering sein. Also vor allem je nach Trade-Möglichkeiten. Aber höher als 48 gehe ich wirklich nicht. Also das lasse ich meinetwegen.
Stabil, ich dachte, du wärst sogar
unser
höher.
Best Case. Locken wir das ein. Und Worst Case, puh, hast du eben was gesagt, Worst Case?
Nee, ich habe noch nichts gesagt. Letztes Jahr waren es 34. Mhm. Also wenn man in den Worst Case wirklich einberechnet, dass es locker sein kann, dass Boogie getradet wird oder tatsächlich auch Anthony Davis sagt, sorry Leute, ich bin raus, tradet mich nach Boston, dann kann das natürlich ganz weit runtergehen. Aber ich würde selbst in diesem Worst Case jetzt mal nicht einrechnen, dass es da so komplett alles drunter und drüber geht. Dann kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, eigentlich, dass sie weniger Wins holen als im letzten Jahr. Insofern wären das bei mir wieder die 34. Also wenn da ein Superstar wirklich weggetradet wird und sich Jrue Holiday verletzt, dann kann das auch ganz schnell in die 20er gehen. Aber wenn ich mal das so ein bisschen ausklammern, würde ich sagen, viel schlechter als im letzten Jahr sollte das am Ende nicht sein.
Ja, da ist die große Frage, inwiefern wir das jetzt wirklich als realistisch betrachten. Also ich halte es halt nicht für komplett unrealistisch, dass es wirklich ist. Massiv verkackter Saisonstart, Elvin Gentry wird nach 25 Spielen gefeuert, wo dann irgendwie vielleicht 5 Siege zu Buche stehen und danach fährst du irgendwie ein Rebuild, weil der erste Star schon verärgert ist. Also es gibt schon wirklich ein düsteres Szenario. Also das ist schon extrem düster und das ist auch unwahrscheinlich und das sehe ich auch nicht kommen, weil ich bin eher wirklich so ein bisschen irrationaler Believer, was die Pelicans angeht. Ich glaube einfach an das Talent und ich glaube vor allen Dingen auch an ein massives Anthony Davis, ja, dass der uns mal wieder dran erinnern wird, auch wenn er in dem letzten Jahr First Team All NBA war das ja trotzdem eine Saison, wo man ihn kaum wahrgenommen hat und wo die wenigsten ihn jetzt irgendwie unter den wirklichen Stars der NBA hatten. Und das glaube ich, dass wir das in dieser Saison wieder sehen werden. Von daher glaube ich auch, dass selbst Anthony Davis alleine ausreichen wird, dass sie wirklich auch nicht viel drunter gehen. Also in einem absoluten Worst-Case-Szenario würde ich so weit gehen zu sagen 32, aber jetzt bin ich mal gespannt, wo wir uns in der Mitte jetzt mir hier einigen mit diesem verrückten Best Case.
Also mein Tipp tatsächlich, was ich wirklich ehrlich prognostiziere, wenn ich den Mittelweg draus mache, sind bei mir 39. Ich hatte die Grizzlies am Ende, glaube ich, bei 38. Wir haben uns dann auf 36 geeinigt, weil du sie etwas schlechter gesehen hast. Ich sehe also die Pelicans theoretisch bei 39. Pff, wo hast du sie? Wo müssen wir sie einsortieren?
Ich find's vernünftig. Also wir dürfen nicht viel höher gehen, weil es halt aktuell nur der 10. Platz ist und es ansonsten wirklich zu sehr durcheinander geht. Wobei es halt echt ohne Probleme sein kann, dass du auch mit 40, vielleicht sogar 41 Wins einfach 10. wirst im Westen. Also das kann passieren. Eine ähnliche Situation hatten wir auch letzte Saison im Osten, wo 500 Basketball einfach mal nicht gereicht hat. Aber auch da würde ich sagen,
wir 38 nehmen.
Gehen wir 39. Ich finde das gut.
Okay, dann gehen wir 39. Dann wird es irgendwann wirklich eng.
Ich sehe sie wirklich in einem wirklich durchschnittlich realistischen Szenario, sehe ich sie besser als die Grizzlies. Einfach wegen noch besserem One-Two-Punch-Talent im Vergleich zu Mike Conley und Marc Gasol. Tut mir leid. So, ja, traurig eigentlich, wenn man das so hört. Also du würdest da fast eher widersprechen, oder?
Boah, schwer. Also nein, wahrscheinlich nicht, weil dann Anthony Davis einfach Potenzial hat, der beste, zweitbeste, drittbeste Spieler dieser Liga zu sein. Und das hat weder Mike Conley noch Marc Gasol, so sehr mir das wehtut. Insofern One-Two-Punch. Mein Herz würde Conley und Gasol nehmen, mein Kopf würde dann schon eher sagen, ey, dann nehme ich diese beiden körperlichen Freaks, die irgendwie fast alles können.
Ja, das würde ich auch mal sagen. Ich bin sehr gespannt auf die Fantasy-Saison, weil das könnte tatsächlich das erste Jahr sein, in dem man Anthony Davis vielleicht so an 6 oder so klaut, weil normalerweise sollte der nach wie vor, ich weiß nicht, wo ihn die Seiten ranken werden, und das ist ja auch das Beschissene. Ich finde, wir müssen eine Fantasy-Liga finden, wo wirklich der Draft so abläuft, dass man nicht vorgeschlagen jetzt irgendwie eine Reihenfolge hat, weil dann würde es wirklich spannend werden und würde wirklich die Qualität des Managers zeigen, weil so ist es dann doch meistens so, dann wird dir halt angezeigt, Anthony Davis wird im Regelfall an 2 oder 3 getippt, weil der einfach ein Fantasy-Beast ist, und dann nehmen ihn die Leute halt auch da. Ansonsten könnte ich mir wirklich vorstellen, dass viele ihn vergessen würden und man ihn vielleicht sogar spät in der ersten Runde bekommen könnte. Aber jetzt das Geheimnis raus. Anthony Davis wird wieder eins der massivsten Fantasy-Biester überhaupt sein. Also pickt ihn spätestens an 3 wahrscheinlich.
Ja, so ist das wohl. Also viel weiter sollte er nicht fallen, aber wird spannend. Ich habe auf jeden Fall wieder mega Bock auf Fantasy.
Ja, Mann, wir müssen uns auch noch einigen, wie wir das jetzt hier wieder angehen. Weil natürlich werden wir auch in dieser Saison wieder eine Liga mit unseren Hörern spielen. Also ich weiß nicht, in der letzten Saison hatten wir 2 Ligen, da hast du eine gemanagt und da habe ich eine gemanagt. Das hat mir im Nachhinein
eigentlich gar nicht... Wir machen jetzt eine Teamliga. Finde ich besser. Wir nehmen ein Team zusammen,
Genau. Leiten
das zusammen.
Weil du hast mir echt gefehlt in der Liga, muss ich sagen. Das fand ich nicht so schön. Es hat zwar trotzdem Spaß gemacht und übrigens in dem Sinn auch nochmal Shoutout, weil das nie aufgelöst wurde. Bei mir in der Liga, riesen Shoutout an Jan Marx, der mich tatsächlich im Finale besiegen konnte. Also ich habe es in die Finals geschafft, hatte wirklich ein brutales Team. Hab nicht in letzter Konsequenz wirklich alles rausgeholt aus meinem Team. Da hätte ich als Manager mehr arbeiten können. Deswegen hat es nur für den 2. Platz gereicht. Aber große Shoutout an Jan Marx, der das super gemacht hat und die Liga zu Recht gewonnen hat bei mir. Und der sich dadurch auch qualifiziert hat, falls er will, definitiv in unserer neuen Liga wieder mitzumachen.
Ja, so ist das. Ich muss leider echt, hier, du kennst es ja, Wasser lassen und so.
Du willst dich gerade aus der peinlichen Situation rausschlawinern, dass du nicht mehr weißt, wer bei dir gewonnen hat, oder?
Richtig. Ich habe keine Ahnung.
Na gut,
dann. Ich weiß auch nicht mal mehr, wie weit ich gekommen bin. Ich war also
Halbfinale, glaube ich, oder?
Es kann sein. Ich weiß ich nicht. Vielleicht war ich auch gar nicht in den Playoffs. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht mehr gerade. Es ist komplett weg.
Piss und Fail-Alarm bei Arne Thegen. Das ist dann deine Hausaufgabe, herauszufinden, wer das Privileg hat, in der neuen Saison wieder bei uns mitzumachen. Wenn er denn will, das ist die große Voraussetzung. Ja, dann, ich muss auch hart pissen. Ich bedanke mich bei den Hörern. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei Da Vögli. Gib uns einen Shoutout, gib YouTube, Twitter, Instagram, Facebook einen Shoutout. Also
500 Twitter-Fans, 500 Leute, ansonsten reißen wir den Laden hier ein.
Das ist so, dann hören wir einfach auf, weil dann haben wir irgendwann kein Problem. Nee, ist gut. Also, danke für alles, ihr seid die Besten, die Unterstützung ist bisher überragend gewesen, aber es geht immer noch ein kleines bisschen mehr, also Stunde 30, wir gehen pinkeln. Ich schneide nochmal irgendwie hier so eine YouTube-Perle hinten ran, das hat mir letztes Mal gut gefallen, und hören wir uns beim nächsten Mal. Tschö.
Haut rein.
Oh, bro, it's just like... Dude, you get the best barrels ever, dude. Just like you pull in and you just get spit right out of them. And you just drop in and just smack the lip. Whoop-a! Drop down, snap. Ah! And then after that, you just drop in, you just ride the barrel and get pitted. So pitted like that.